Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, normalerweise begrüßt euch Benny an dieser Stelle. Heute bin ich es mal, denn wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir blicken voraus auf die PDC Darts Weltmeisterschaft, die vom 15. Dezember bis zum 3. Januar im Alexandra Palace in London stattfinden wird. Wie jedes Jahr natürlich dann traditionell ja eine ganz gute Beschäftigung ist, während der Vierschanzentournee auch mal was im Indoor-Sport zu haben. Und dafür haben wir neben Benny natürlich auch noch einen Experten dabei und den kann uns Benny gleich mal vorstellen. Hi.
Ja, ganz genau. Ich begrüße euch natürlich auch erstmal alle recht herzlich. Freue mich auf die kommenden Wochen. Am Donnerstag geht es ja schon los in 3 Tagen. Ich meine, unsere letzte Ausgabe vor der Weltmeisterschaft hieß It's beginning to look a lot like Ali Pelli. Und so ähnlich fühlt sich das gerade auch an. Und damit begrüße ich Kevin Barth, Redakteur unter anderem bei Daten.de und auch unter anderem bei etlichen Teilen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sehen und zu hören und zu lesen. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, ich denke, wir können von vornherein, glaube ich, einfach sagen, dass wir uns heute mit den Favoriten bei der Weltmeisterschaft beschäftigen. Wer ist aus deutscher Sicht am Start? Was gibt es vielleicht für, in Anführungszeichen, bunte Vögel, die man da auch sehen kann? Paul Lim ist zu meinem Bedauern ja dieses Jahr nicht dabei, aber das gibt sicherlich noch ein paar andere Namen, auf die wir hier zu sprechen kommen. Welche Frauen sind dabei und wie kann man das Ganze verfolgen? Ich denke, da werden wir eine ganze Reihe von Themen ansprechen. Wir können an der Stelle noch sagen, dass ihr gerne bei unserem Tippspiel dabei sein könnt. PDC Darts Weltmeisterschaft ist auch bei uns im Kick-Tipp-Spiel zu sehen. Da könnt ihr einfach bei uns bei der Twitter- oder Insta-Bio oder auch bei YouTube dann einfach auf den Linktree gehen und dann könnt ihr euch gerne mit uns ins Tippspiel gesellen und dann mit uns die nächsten Wochen auch im Tippspiel verbringen. Genau, und ich denke, wir blicken einfach mal drauf, wer so die größten Favoriten sind und steigen damit ein für den einen der ersten Weltmeistertitel, den es ja in 2023 überhaupt gibt. Die Weltmeisterschaft 2023 beginnt ja dann logischerweise, da ist eine Katze im Bild, auch sehr schön, schon im Jahr 2022. YouTube-NutzerInnen wissen das natürlich dann auch zu schätzen, die sehen die Katze dann auch noch. Ich denke, wir fangen mit dem Titelverteidiger an, Kevin, und starten gleich mit dir, ob Peter White seinen Titel denn verteidigen kann.
Ich glaube, ich habe noch nie so klar mit Nein geantwortet wie in diesem Jahr, weil er ein ziemlich schwieriges 2022 gehabt hat. Also neben seinen typischen Dingen mit ich wechsle während dem Spiel auch mal dreimal die Darts, gab es gesundheitliche Probleme, soweit ich weiß, Gallensteine, die dann im August behandelt worden sind. Und jetzt im November hat er sogar ein großes Turnier abgesagt, weil seine Frau gesundheitliche Probleme hat, im Krankenhaus ist. Also der Dartsport, man sagt ja immer, die Prozentzahl ist, glaube ich, austauschbar. 80, 85, 90%. Manch einer sagt, 90% findet der im Kopf statt. Und da ist natürlich die Frage, mit welcher mentalen Verfassung kann Peter Wright in diese WM reingehen? Und auch sonst das Jahr, wenn man sich das so anguckt, Viertelfinals bei großen Turnieren waren so das höchste der Gefühle bei ihm. Und ein super Premier League-Abend, wo er dann nachher im Interview gesagt hat, ich weiß jetzt, wie sich Phil Taylor damals gefühlt hat, als er so dominant war. Und dann kam halt nichts mehr, so nach dem Motto. Mhm. Also er hat mich dieses Jahr überhaupt nicht überzeugt und mehr als das WM-Viertelfinale, weil er, glaube ich, eine relativ dankbare Auslosung hat, sehe ich für ihn nicht.
Dein Kommentar, Benny. Vielleicht kannst du noch dazu sagen, auf wen er trifft, falls du das gerade noch vorhanden hast.
Ich habe es leider gerade nicht auf, aber Kevin wird es uns gleich sagen können.
Ich habe die Auslosung hier sogar auch auf. Man muss sich ja vorbereiten.
Okay, ich hab's jetzt auch.
Mickey Menzel oder Ben Robb, ja.
Okay.
Das ist eigentlich, also da müsste er doch drüber kommen. Das ist zumindest die erste Hürde.
Ja, absolut. Ich würde eigentlich auch sagen, gerade diese Spielpraxis im letzten Viertel des Jahres, wo ja die Intensität der Turniere doch sehr ausufernd ist, viele Majors direkt in Folge wöchentlich am Stück, die fehlt ja auch bei ihm so ein Stück weit und andere konnten da jetzt sich nochmal echt Selbstbewusstsein mit nach London nehmen. Peter Wright eben nicht. Klar, man kann jetzt immerhin Entwarnung geben, dass, glaube ich, seine Frau ja mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Aber du sagtest es schon, Viertelfinale war das höchste Maß der Dinge. Gruppen aus, auch beim Grand Slam of Darts erst kürzlich. Players Championships Finals hat er dann ja ausgelassen. Aber generell finde ich sehr spannend, um da direkt die Überleitung hinzubekommen. Erstens, dass ein Weltmeister tatsächlich mit fast keinem Rückenwind in das kommende Jahr gehen kann. Und zweitens, dass generell die Nummer 1 und Nummer 2 der Welt definitiv nicht die allergrößten Favoriten sind, in meinen Augen. Also klar, sie gehören natürlich zum Favoritenkreis. Und das mit dem Hintergrund, dass wir Anfang des Jahres oder viele am Anfang des Jahres zum Beispiel noch fest davon ausgingen, dass die großen Zeiten des Michael van Gerwen zu Ende sind. Die werden sich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, nachdem er ja Grand Prix, Matchplay, Players Championship Finals gewonnen hat und die Premier League in diesem Jahr. Ich glaube, Kevin, da kann ich direkt auch zu dir überleiten. Michael van Gerwen ist wahrscheinlich der Top-Favorit in diesem Jahr wieder, oder?
Ja, definitiv. Also es war sehr interessant, wie er zurückgekommen ist. Also ich glaube, bei seinen ersten Titeln hatte er ein bisschen Hilfe von der Konkurrenz, die irgendwie auch nicht besser konnte. Ja. Also es ist halt Wahnsinn, dass er den ersten Titel gewinnt, einen Tag bevor er sich wegen seinem Karpaltunnelsyndrom operieren lässt. Wohlgemerkt, was ich mitbekommen habe, sogar an beiden Händen. Und dann noch nicht wirklich wieder schmerzfrei einen Monat später das World Matchplay gewonnen. Ja, das sind so Dinge, wo man schon den, also ich habe schon auch den Eindruck gehabt, er war dieses Jahr in einigen Momenten da, wenn es die anderen nicht waren. So richtig überzeugt hat mich sein letzter Titel, ne? Die Players Championship Finals, das war sehr dominant, das war richtig gut, was er da gemacht hat. Und vier Titel in diesem Jahr zu gewinnen, ja, das ist stark, das ist durchaus ein Revival nach der dominanten Zeit, die ja so 2019 eigentlich zu Ende gegangen war. Und nochmal auf das zurückzukommen, was du da gesagt hast. Ja, wir hatten ja dieses Jahr irgendwie auch einen Kampf um die Nummer 1 in der Weltrangliste, aber es hat eigentlich irgendwann keinen mehr interessiert. Also, weil es relativ oft gewechselt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft Wright und Price ihren Platz an der Sonne getauscht haben. Und es war aber einfach egal, weil es nicht dadurch passiert ist, dass einer von beiden ein Turnier gewonnen hat und der andere nicht. Sondern ganz schlimm war es in Dortmund, als, wie war das, Price geht in der ersten Runde raus und Wright verliert im Viertelfinale und nur deshalb wird Price dann die Nummer 1. Ich glaube, so war es gewesen. Und ja, das kann dir halt vor allem bei einer Zweijahresrangliste, wo natürlich die Vorsprünge entsprechend sein können und solche Geschichten, kann dir das natürlich passieren. Gab es so noch nicht, dass die Nummer 1 so oft hin und her gewechselt hat, haben wir aber jetzt. Aber ja, Van Gerwen ist definitiv als Nummer 3 der Welt und auch als Nummer 3 der Setzliste der Spieler, den auch ich am meisten auf dem Schirm habe, der ein paar Stolpersteine hat in seiner Auslosung, wie ich finde, nicht direkt am Anfang, aber dem ich es absolut zutraue, seinen insgesamt vierten WM-Titel auch zu gewinnen, ja.
Ja, das haben wir in den letzten Monaten ja auch als Thema gehabt, Benny. Immer wieder MVG ist in der Krise, kann er da irgendwie wieder rauskommen und eben jetzt ist er wieder auf dem Level, dass wir dem WM-Titel zutrauen. Und ich würde gleich zwei Namen noch mit in den Topf werfen. Auf der einen Seite eure Perspektiven, wie weit es für Gavin Price gehen kann, ob er dann die Konkurrenzsituation gegen Michael van Gerwen aufrechterhalten kann und ob vielleicht noch jemand da in den Topf mit reinspringt, der ja doch in einigen Finals drin war und jetzt Gott sei Dank endlich mal das erste größere Finale gewonnen hat. Michael Smith, ja lange der Pechvogel in der Dartszene. Ich glaube, das kann man so sagen. Und jetzt durch den Sieg im Grand Slam einfach mal, ja, eine wahnsinnige Last, die von ihm abgefallen ist. Wie sieht es bei den beiden aus bei euch? Benny vielleicht zuerst.
Vielleicht erstmal zu Gerwen Price. Auch er hat, glaube ich, vorerst mit der Auslosung relativ Glück gehabt. Natürlich würde er in Runde 2 dann wahrscheinlich auf, in Runde 3 dann wahrscheinlich auf Barney treffen, in Off-Ramit van Barneveld, der jetzt auch mit Rückenwind durch das Halbfinale beim Grand Slam in das Turnier geht. Aber auch danach würde dann im schlimmsten Falle ein José de Sousa treffen, bei dem ich mir nicht mal sicher bin, ob er tatsächlich es in die letzten 16 schaffen würde, bei der Form, die er in diesem gesamten Jahr gezeigt hat. Also das war ja wirklich Ja, das ist man von ihm auch auf der Pro-Tour nicht gewöhnt, dass er teilweise dann doch auch vom Scoring her doch ein Stück weit unter dem ja, gespielt hat, was er in den letzten Jahren davor zeigen konnte. Selbst da hat er seine Schwächen offenbart. Das heißt, die Auslosung vorerst ist erstmal relativ gut und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ziemlich heiß in dieses Turnier reingehen wird, weil ich glaube, er kann daraus immer noch ein bisschen was Positives, etwas Positives ziehen im Sinne von jetzt erst recht. So ein Typ ist er einfach und der kann sich an so Kleinigkeiten auch immer ganz gut hochziehen. Bin gespannt, wie das dann weitergeht. Noch optimistischer bin ich dann natürlich bei Michael Smith. Ich habe das Gefühl, da ist jetzt der Knoten geplatzt. Da wird es jetzt, auch wenn es vielleicht nicht die Weltmeisterschaft wird, im kommenden Jahr, glaube ich, doch ein paar Titel mehr regnen. Die Konsequenz, wie er bei seinem Titelgewinn aufgetreten ist, war doch sehr überzeugend. Ich meine, gerade das Problem mit seiner Körpersprache auf der Bühne, das. Er kommt einfach auch besser mit Niederlagen klar. Ich meine, gerade die Niederlage bei den European Championships gegen Ross Smith war ja auch ein Riesenüberraschungssieg. Ja, die hat er tatsächlich mit Fassung tragen können. Das sah schon wieder ganz anders aus und sah schon wieder als der nächste Schritt aus. Und dann war für mich eigentlich der Titel beim Grand Slam of Darts fast schon der nächste Schritt. Irgendwann muss es halt passieren.
Also ich bin ja der Meinung, dass Gerwin Price gegen Raymond van Barneveld erneut ausscheidet.
Okay, okay.
Aber da habt ihr jetzt halt auch einen Raymond van Barneveld
Ultra.
Anhänger seit 2006 quasi hier sitzen. Wir sind durch Aufs und Abs gegangen. Es gab ein Interview, das wir führen durften, wo er zu mir gesagt hat, du kannst es nicht sehen, also ist es halt auch schwierig für dich zu verstehen, was da oben passiert, so nach dem Motto. Also das haben wir auch gehabt, aber glaube, das haben wir auch mal wieder ausgeräumt. Also durch viele, glaube ich, Höhen und Tiefen gegangen und es war ein tolles Erlebnis, da jetzt beim Grand Slam of Darts ihn wieder so zu erleben und ich glaube, dass er wirklich jetzt es schafft, auch anders mit diesem Sport umzugehen, anders nicht immer sofort bei Niederlagen alles schlecht zu machen. Das hängt wahrscheinlich auch mit seiner privaten Situation zusammen, dass er nächstes Jahr wieder heiratet und so weiter. Also anders gesagt, ich glaube schon, wenn Price über Van Barneveld drüber kommt, kann es richtig weit gehen. Da sehe ich dann schon auch, weil vor allem in seiner Parallelhälfte, da kommen wir wahrscheinlich vielleicht nahe noch zu, wenn wir über Gabriel Clemens reden, glaube ich, dass da wenig Gesetzte überleben und dass es da vielleicht sogar einen Ungesetzten im Achtelfinale, wenn nicht gar im Viertelfinale geben wird. Ja, also ich glaube auch, dass Price heiß sein wird und bin aber echt auf dieses Spiel Price gegen Van Barneveld gespannt, weil ich glaube, dass beide ihre zweite Runde problemlos überstehen und dann hat Price natürlich eine Rechnung offen, aber Barney hat halt alle Erfahrungen, die du brauchst und Best of Seven Sets, also wer zuerst vier Sets hat, ist halt auch noch nicht lang genug für den alten Barney, um ihn da komplett dadurch irgendwie distanzieren zu können. Also, wie gesagt, wenn Price über Barney drüber kommt, kann es wirklich weit gehen. Aber ich bin halt der Meinung, er scheidet früh aus. Ich bin aber dann auch der Meinung, also ich habe Michael Smith als Weltmeistertipp tatsächlich, weil ich das noch mehr glaube, was Benny gesagt hat. Jetzt ist der, ja, ist diese Last weg. Und ich habe da in dem einen Spiel beim Grand Slam dann auch Parallelen zu einem Spiel von Van Gerven dieses Jahr gesehen. Das war eben dieses Spiel Michael Smith gegen Van Barneveld beim Grand Slam of Darts, wo Smith unfassbar viele Darts auf Doppel vergibt, aber einfach so gut sich immer wieder runterscored, nach 9 Darts oft auf dem Finish ist und so weiter, dass er das Spiel trotzdem gewinnt und trotzdem einen dreistelligen Schnitt am Ende hat. Und es gab beim World Matchplay mehrere Spiele, wo das bei Van Gerven genauso war. Er macht unfassbar viele Fehler auf die Doppel und hat aber immer wieder so viel Puffer, oder der Gegner macht halt am Ende unter diesem riesigen Scoring-Druck diesen Fehler, den Fehler zu viel. Und das hat mich sehr, Smith van Gerven, interessante Parallele dieses Jahr. Und ja, für mich ist Smith jetzt einfach reif. Er hat schon 2 WM-Finals gespielt und jetzt ist, glaube ich, alles möglich für ihn. Und ich glaube auch die Auslosung ist für ihn nicht die schlechteste, auch wenn da in der dritten Runde Martin Schindler warten könnte.
Dann wird es bei dir wohl doch keine Rubrik oder Kolumne geben. The Price is High, live aus
Ja.
London. Du wirst ja auch vor Ort sein. Das ist sicherlich ein ganz besonderes, eine ganz besondere Atmosphäre da. Und ich denke, wenn wir über die großen Namen sprechen, machen wir die Premier League komplett und müssen noch einen mit reinnehmen, der so ein bisschen ein Wackelkandidat ist. Und glaube ich, nächstes Jahr vielleicht müsst ihr mir dann sagen, wie das mit der Premier League dann aussieht. Aber Gary Anderson war da dieses Jahr dabei. Der hat überhaupt keine gute Figur gemacht. Und Benny hat auch hier notiert in unsere Datei, dass er wirklich eine gute WM braucht, weil er sonst, und vielleicht ist das wirklich zu spitz formuliert, vielleicht aber auch nicht, in der Bedeutungslosigkeit versinkt, Kevin. Ist die Gefahr denn wirklich da?
Ja, schon. Also Gary Anderson ist ja dann auch jemand, der aus privaten Gründen die European Tour auch nicht spielt. Also der dann halt auch auf die Turniere verzichtet, wo wir nächstes Jahr wieder 8 Stück davon in Deutschland haben. Inflationär natürlich, weil der deutsche Markt ja immer noch so interessant ist. Und da fragen sich dann schon viele, ich auch, ob er dann nicht irgendwann sagt, naja, jetzt ist dann gut. Also wie lange er sich das dann noch antun will, weil er schon auch jemand ist, ne, der dann ja immer wieder ja auch sagt, er hat nicht viel trainiert und die Zeit mit der Familie ist ihm wichtig. Und da weiß ich eben nicht, wie groß der Hunger irgendwie noch ist. Und es ist natürlich faszinierend, wie er es immer wieder schafft, das bei der WM immer wieder aufs Neue abzurufen. Aber letztes Jahr waren die Vorzeichen anders, finde ich, weil letztes Jahr gab es auch noch das ein oder andere weitere Turnier, wo er dann doch auch mal gezeigt hat, zumindest in Richtung WM, was gehen kann. Das haben wir dieses Jahr überhaupt nicht gehabt. Er hat den Grand Slam Qualifier ausgelassen. Also ein Turnier, was er eigentlich als sein Lieblingsturnier bezeichnet, was er immer gerne gewinnen möchte. Und ich sehe nicht, dass dieses Jahr dieser Run kommt. Und da ist, glaube ich, schon Chris Doby jemand, an dem er in Runde 3 scheitern könnte, vor allem weil der es jetzt endlich mal geschafft hat, im Oktober Michael van Gerwen im TV zu schlagen, nachdem das noch nie gelungen war. Doby und Anderson sind, glaube ich, auch ehemalige Trainingspartner und befreundet. Das könnte natürlich ein Faktor sein. Aber ich glaube nicht, dass Gary hier den großen Run hat und dann hat er mit der Premier League nichts zu tun. Also es wird dann nicht so sein wie vor Jahren noch mit Van Barneveld, der ja oft aufgrund seiner riesigen Beliebtheit noch eine TV-Wildcard bekommen hat. Vor allem, weil die PDC jetzt auch schon hat durchblicken lassen, dass es bei 8 Plätzen bleibt. Also dass 4
Ja.
über die Weltrangliste gehen und 4 Wildcards. Und wir haben dieses Jahr so viele andere Geschichten gehabt. Ein Nathan Aspinall, der 2 TV-Finals erreicht. Ein Danny Noppert, der völlig überraschend ein TV-Turnier gewinnt. Ross Smith, der völlig überraschend Europameister wird. Luke Humphries als neue Nummer 5 der Welt. Also, das sind schon 4 Namen, die mir jetzt ad hoc einfallen würden, die ich gerne in der Premier League sehen würde und die auch bis auf Noppert, glaube ich, eine gewisse Attraktivität an den Tag legen, so mit ihrem Tun und Machen. Also, was braucht Anderson? Ob da ein WM-Halbfinale reicht? Fragezeichen.
Und das könnte schwierig werden, Benny.
Ja, definitiv. Und also einerseits nur nochmal sei gesagt, da fällt natürlich auch bei Price und bei Anderson ordentlich Preisgeld raus, weil beide sind vor 2 Jahren noch aufeinander getroffen im WM-Finale. Das kann natürlich dann logischerweise für Gary Anderson deutlich existenzieller werden als für Gavin Price. Absolut klar. Bei Anderson ist auch die Sache, er tut sich auch selbst nicht schwer damit, seit Jahren eigentlich immer mal wieder so Gerüchte zu streuen, ob er nicht mal doch langsam zurücktreten will und ja, endlich Darts Darts sein lassen will. Und jetzt kommt tatsächlich auch noch die konstante Inkonstanz bei der spielerischen Komponente dazu. Ich meine, diese großen Turniere waren immer so ein Stück weit in den letzten Jahren auch der Anker in der Rangliste für ihn. Vor allem natürlich die Weltmeisterschaft. Selbst wenn das gesamte Jahr fast schon Kokolores war, konnte er sich das eigentlich dann auch mal mit einem Halbfinale nochmal rausholen in den letzten Jahren. Und ja, das sehe ich einfach nicht mehr. In diesem Jahr auch beim Matchplay, beim Grand Prix in der ersten Runde ausgeschieden, was alles so Turniere sind, wo man eigentlich immer mit ihm rechnen musste, gerade zu diesen großen Turnieren. Das Timing war dann doch eigentlich sehr häufig da bei ihm. Und die Gefahr sehe ich schon, dass er dann auch, ja, ähnlich wie vorerst Barney, muss man ja sagen, dann mit einer sehr schwachen Weltmeisterschaft vielleicht sogar seine Karriere beendet.
Anderson ist halt auch nicht der Typ, der ein Jahr vorher Bescheid sagt, ich höre auf. Ne?
Genau.
Also, und dann eine Abschiedstour gibt. Der geht halt. Der sagt halt dann, na, haben gesagt, na, und fertig, und keiner hat es eigentlich verstanden, weil es irgendwie genuscheltes Schottisch war, und so kann das gehen. Also ich weiß noch nicht, ob ich mich, es ist auch immer eine Herausforderung, eine Pressekonferenz mit Gary Anderson zu besuchen, weil er kann dich dann schon auch mal bei einer Frage, also ich habe ihn dann mal gefragt, ob noch ein WM-Titel in ihm ist, so nach dem Motto, und dann hat er halt zu mir gesagt, was glaubst du denn? Oder den Spieß umgedreht, und dann stehst du da und sagst, naja, also Potenzial ist ja schon da, Grundsätze. Und dann sagt er halt, naja, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest, hättest du mir auch keine Frage mehr gestellt, so nach dem Motto. Und das sind dann halt so, also er ist schon ein Original, ne, definitiv. Und es würde irgendwie was fehlen. Aber auf der anderen Seite muss er sich ja dann auch, wenn das passiert, wovon wir ausgehen, frühes WM aus, muss er sich dann ja auch nächstes Jahr über den harten Weg für alle Turniere qualifizieren, weil dann fällt er aus den Top 16 raus und ist nicht mehr automatisch qualifiziert. Das heißt, er wird viele Turniere spielen müssen. Und wenn du die European Tour gar nicht spielst, was ja nach wie vor sein Plan ist, dann fehlen dir natürlich 13 Turniere, wo nächstes Jahr auch das Preisgeld nochmal steigen wird, wo also bestimmt 127 andere Spieler, wenn sie können, dort mitspielen wollen und Preisgeld sammeln wollen. Und da dann sich über die sogenannte Pro Tour, nicht über die Weltrangliste, zu qualifizieren, das sind alle Turniere, die nicht im TV stattfinden. Herzlichen Glückwunsch. Also, und halt dann die Frage, will er sich das antun? Das ist wie bei Van Barneveld, der sich immer noch darüber beschwert, dass er sich für die European Tour qualifizieren muss und sagt, ich bin doch eigentlich ein privilegierter Spieler, ich habe 5 WM-Titel gewonnen.
Ja, dann darf man wirklich gespannt sein, wer von diesen großen Namen vielleicht am Ende den größten Batzen von den 2,5 Millionen Pfund, die insgesamt ausgeschüttet werden, mit nach Hause nimmt. Und ich denke, der ein oder andere internationale große Name begegnet uns gleich noch im nächsten Take, wo wir uns dann vor allem mit den deutschen Spielern, die dabei sein werden, im Ellipelli hoffentlich auch jeweils mehr als einmal beschäftigen werden. Also bleibt dran, und dann geht es weiter unter anderem mit den deutschen Spielern. Wir gucken auch, welche Frauen dabei sind und welche exotischen Vögel dabei sind und wer vielleicht fehlt dieses Jahr. Also bleibt dran bei 137. Folge unserer Darts-WM-Vorschau. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take unserer großen PDC Darts WM Vorschau für die Weltmeisterschaft 2023, die über den Jahreswechsel ausgetragen wird, und beschäftigen uns jetzt, wir haben Kevin Barth zu Gast, was uns sehr freut, hatten eben auch schon sehr viel Spaß im Vorgespräch, und ich denke, wir werden noch den ein oder anderen spaßigen Punkt hier benennen können, uns auf die deutschen Spieler fokussieren, wie gesagt, und beginnen, und da werden wir jetzt natürlich auf die einzelnen Turnieräste auch ein bisschen eingehen können, mit Gabriel Clemens an Platz 25 gesetzt, ist er unter anderem in einem Turnierast mit James Wade und Danny Noppert und Daryl Gurney, das sind so die großen Namen, und jetzt gebe ich euch die Diskussion frei, wie es bei Clemens insgesamt aussieht und vielleicht aus dem Bereich, wer da die besten Aussichten hat.
Da bin ich natürlich sehr gespannt, was Benny sagt, weil ich halt glaube, dass in diesem Bereich die Gesetzten nur so purzeln werden. Also D'Souza sehe ich gegen Whitlock fallen. Was sehen wir hier denn noch? Also James Wade, glaube ich, wird ein Riesenproblem bekommen mit egal wem in der zweiten Runde, Jim Williams oder der junge Pole Sebastian Bialetzki, wo ich denke, der könnte richtig weit kommen hier. Und dann muss man natürlich auch über die Schwierigkeiten bei Gabriel Clemens reden, weil er hatte kein sonderlich gutes Jahr, gerade auch im TV. Und dann könnte er in der zweiten Runde halt auf die aktuell beste Dame der Welt treffen, Bo Greaves. 25 Titel dieses Jahr in verschiedenen Bereichen gewonnen. Und also du willst nicht gegen den gesamten Alexandra Palace spielen. Ja. Aber das müsste Gabriel Clemens, wenn das passiert. Und er ist nicht derjenige, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass ihm das besonders gut liegt. Mhm. Dann kann man sich aber natürlich auch fragen, kann Bo Greaves das zweimal? Dann kann man sich aber auch fragen, wird sie das überhaupt brauchen, wenn Gabriel Clemens nicht sein A-Game spielt, so nach dem Motto? Also, und selbst wenn es nicht Bo Greaves ist, dann ist es Willie O'Connor, wenn der sich durchquälen kann gegen Bo Greaves, weil O'Connor legt sich gerne mit dem Publikum an. Das wird für den eine richtige Herausforderung, wo ich hoffe, dass er sich versucht, darauf vorzubereiten. Und wenn es O'Connor ist, der hat dieses Jahr auch auf der European Tour ein Finale erreicht und der kann richtig stark spielen. Auf der anderen Seite, wenn Clemens diese Hürde nimmt, rechne ich halt damit, dass dann in der dritten Runde kein James Wade wartet. Und selbst wenn es James Wade ist, er lässt ja seit gesundheitlichen Problemen im April, Mai auch einiges an Wünschen offen. Und dann ist auch wieder ein Achtelfinale möglich. Also ich finde es total schwer, mich festzulegen. Bei uns im Daten.de-Podcast habe ich gesagt, Clemens scheidet aus. Mhm. Aber wenn ich jetzt so ein paar Tage später heute Morgen gucke, bin ich mir aber auch nicht sicher. Aber es ist einfach, er gefällt mir auf der großen Bühne spielerisch einfach nicht. Und da bräuchte es, glaube ich, schon viel, was zusammenkommen muss, was hier in dieser Hälfte aber auch durchaus zusammenkommen kann, dass er dann plötzlich im Achtelfinale steht und dann auf Danny Noppert treffen würde, den ich, glaube ich, ziemlich flüssig da durchgehen sehe.
Ja, doch. Also gerade in dem Achtel, in dem wir uns da dann bewegen würden, sehe ich da Noppert eigentlich tatsächlich durchgehen von den gesetzten Spielern. Also Gurney, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er gegen Alan Suter ausscheiden wird. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. James Wade, also generell finde ich Jim Williams gegen Sebastian Bielecki ein sehr interessantes Erstrundenmatch. Jim Williams hat dieses Jahr seinen ersten Prototitel holen können. Daneben ging aber verhältnismäßig wenig. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Wobei es auch nicht der einzige Überraschungssieger in diesem Jahr war. Das gehört ja auch dazu.
Brown.
Genau, King Brown zum Beispiel, da werden wir gleich im Rahmen von Florian Hempel noch zu kommen. aber Thema Bo Greaves, das ist eben das Problem. Ich habe jetzt am Wochenende auch Teile vom Winmar World Masters schauen können oder zumindest die Ergebnisse verfolgen können. Sie wird halt auch nicht gefordert. Da war dann wirklich die Frage, holt die Gegnerin immerhin ein Leck oder ist es tatsächlich wieder der nächste Whitewash? Das geht ja wirklich, wenn es jetzt nicht um die Top 3, 4 Damen der Welt geht, geht sie da ohne Probleme durch. Und sie hat die letzten 8 Turniere der Women's Series gewonnen, worüber sie sich ja qualifiziert hatte. Und das, ja, schaffte sie wirklich. Also ich glaube, sie hat ja wirklich nur die letzten 8 gespielt, richtig?
Ja, genau.
Das war der Fall, ja. Und die letzten 8 war dann Fallon Sherrock wiederum nicht da, weil sie, marketingtechnisch natürlich bei der World Series Tour eingesetzt wurde. Das ist ihr dann fast auf die Füße gefallen, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf.
Ja, genau. Also, aber Bo Greaves ist natürlich die Frage, ne? Was passiert, wenn sie gefordert wird? Ist halt die Frage, wie sehr kann Clemens das ausblenden, dass er den ganzen Ali Pelli gegen sich hat? Ich glaube, da kann dann dieses Publikum, was halt einfach sein Ding machen wird, und da wird auch kein Schiedsrichter, also da müssten erst, glaube ich, Gegenstände fliegen, glaube ich, dass das Schiedsrichter eingreifen, glaube ich, die Caller. Und da bin ich sehr gespannt, auch welchen Clemens wir dann zu sehen bekommen, weil den wir bei der letzten WM gesehen haben, der hat sich irgendwie in der zweiten Runde durchgekämpft, durchgestolpert und hatte halt dann in der dritten Runde einen Johnny Clayton, bei dem alle hinterher gesagt haben, ja, der hat ja richtig stark gespielt und da kannst du ja nicht viel machen. Ja, aber Clemens hatte da halt auch nicht viel dagegen zu setzen. Ne? Also deswegen bin ich sehr gespannt, welchen Clemens wir da sehen. Es gab ja durchaus mal ein paar Tendenzen, dass es wieder in die richtige Richtung gehen würde. Aber gerade passend, wenn man dachte, jetzt kommt der alte Clemens zurück, hat er dann halt wieder was eingestreut, wo man dachte, wo kommt das denn jetzt wieder her? Anfang, Mitte 80er Schnitt und unnötige Niederlagen. Und das wird, da glaube ich, kann ich mir aus dem Fenster lehnen, das wird gegen Bo Greaves oder Willie O'Connor nicht reichen.
Ja, ihr merkt schon, es sind jetzt einige Frauennamen auch gefallen. Wir kommen über die Frauen gleich, auf die Frauen gleich nochmal zu sprechen, die bei dieser Weltmeisterschaft dabei sein werden, und blicken auf den nächsten Deutschen, der auch erst in Runde 2 einsteigt. Und zwar ist das mit Schindler einer, der noch keinen WM-Sieg feiern konnte. Und vielleicht ist es dieses Jahr soweit, dass er das da doch packt mit einem Zweitrundensieg. Gegen wen könnte es denn dann gehen und wie sind die Chancen in diesem Turnier erst?
Ja, Kevin. Martin Lukman, glaube ich, wird der Schindler-Gegner sein. Es wird nicht Nobuhiro Yamamoto sein. Das ist ein japanischer Qualifikant. Aber Lukman hat halt dieses Jahr ein richtig gutes Jahr gespielt und hat auch Schindler ein paar Mal in engen Matches geschlagen. Die beiden hatten dieses Jahr öfter schon das Vergnügen. Und ich glaube, dass wenn Schindler hätte wählen können, hätte er nicht unbedingt so gerne gegen Martin Lukman gespielt. Also es kann wieder schief gehen. Ich bin aber der Überzeugung, dass es dieses Jahr eine Lernkurve gab und gibt bei Martin Schindler, weil er ja ein starkes Jahr gespielt hat und aber zum ersten Mal an so vielen TV-Turnieren teilgenommen hat und dort dann schon auch das Pech hatte, dass er zweimal gegen Gervin Price spielen musste, einmal gegen einen unfassbar starken D'Souza. Ja, und ich glaube jetzt, der hat dann vor der WM dann endlich mal sein erstes TV-Einzel-Achtelfinale erreicht. Ich glaube, dass die Lernkurve genau jetzt am richtigen Punkt ist, dass er bereit ist, diesen ersten Sieg zu fahren, diesen ersten Sieg zu landen und dann in der dritten Runde befreit aufspielen, wahrscheinlich gegen Luke Humphries, bei dem ich aber nicht glaube, dass er zu biegen sein wird, weil er dieses Jahr immer stabiler geworden ist, im TV besser geworden ist, die Nummer 5 der Welt inzwischen ist, das wirst du nicht einfach so. Und ja, Luke Humphries, glaube ich, ist dann die Endstation für Martin Schindler, wobei ich halt glaube, dass auch schon sein Spiel gegen Lukman in den fünften Satz gehen wird.
Ich meine, da hast du tatsächlich
sogar im Achtelfinale, oder?
Genau. Nee, hast du nicht den Turnierbaum mit Florian Hempel verwechselt? Ich meine,
ach, dann reden wir beim, ach Gott.
Also Lukman wäre Schindler-Gegner, aber auch Smith ist, würde erst im Achtelfinale.
Genau, Michael Smith. Ja, Smith ist Schindler-Gegner. Das passiert, ja, genau. wenn man denkt, ich habe es doch eh auswendig.
So aber viele Deutsche dabei. Mann, kommen wir durcheinander.
Über Smith kann man, also ihr könnt dann halt nachher einfach das, was ich über Humphries gesagt habe, könnt ihr dann nehmen, an die Stelle und dann quasi so im Schnelldurchlauf, also meine Geschwindigkeit verdreifachen, weil das hat ja jeder dann schon gehört, was ich über Humphries. Und über Smith habe ich ja auch schon genug gesagt. Also ja, da gilt halt dasselbe. Also ihn zu bremsen, good luck, möchte ich sagen, für Martin Schindler. Aber der Rest ist glaube ich, genauso.
Ja, das machen wir dann natürlich nicht, weil ihr wisst ja jetzt, wie ihr es dann zu hören habt. Dann, trotzdem, Florian Hempel, der Kölsche Jung, zieht er wieder in Ellipelli ein. Wie sehen da die Chancen aus?
Ja, ich glaube, das ist es kann ein 50-50-Spiel gegen Keegan Brown sein. Natürlich kann man von Glück sprechen, dass sich Flo Hempel dann tatsächlich über die vorletzte Hürde für ihn ja so gesehen mit der Super League qualifizieren konnte. Aber in einem hochklassigen Turnier, das muss man da auch dazu sagen, gerade die K.O.-Runde verlief dann auch tatsächlich spielerisch sehr gut für ihn. Unter anderem da eben auch gegen Nico Springer im Finale, glaube ich. Keegan Brown ist in der Hinsicht ein gefährlicher Mann, weil auch er, wie du schon eben sagtest, Kevin, natürlich in diesem Jahr tatsächlich aus heiterem Himmel plötzlich wieder auf der Pro Tour einen Titel einheimsen konnte. Ansonsten aber genau das gleiche oder ein ähnlich schwaches Jahr wie davor. Deswegen war das dann auch, wie gesagt, so ein Stück weit die Rettung für die Weltmeisterschaft für ihn. Ich denke, Hempel hat da gute Chancen, ist auch sehr hungrig. Du hast gesehen, was ihm diese WM-Teilnahme dann auch wieder bedeutet hat, nachdem der Matchstart gefallen ist bei der German Super League. Ich glaube, der hat richtig Hunger, weiß auch natürlich mit den Gedanken aus der letzten WM im Hinterkopf, was er erreichen kann und dass er da auf dieser großen Bühne schon große Namen geschlagen hat. Gegen Humphries wiederum, der in diesem Jahr allein in der ersten Hälfte 4 European Tour Turniere gewinnen konnte. Da sehe ich ihn aber leider nicht durchgehen.
Ja, gehe ich d'accord. Also Hempel auch mit der Bühne und all dem und dass er gerade am Ende des Jahres auch stärker geworden ist, glaube ich, dass er bei der WM halt diese erste Runde übersteht, weil ich jetzt Keegan Brown auch nicht in seiner besten Verfassung sehe. Und dann gegen Humphreys, halt mal gucken, wie sehr man den ärgern kann, aber der hat halt auch schon zwei WM-Viertelfinals erreicht, als er noch nicht so konstant war. Also von daher müsste da, glaube ich, viel zusammenkommen. Ein ähnlicher Auftritt wie letztes Jahr von Hempel gegen Dimitri Vandenberg mit, was waren das, 75% auf die Doppel, die beste Doppelquote, die je ein Deutscher gespielt hat bei der WM. Wisst ihr eigentlich, wer den schlechtesten deutschen Average in der WM-Geschichte gespielt hat?
Sascha Stein vielleicht?
Nein, es ist der große René Adams. Es reden ja bei ihm alle über dieses...
Tanawat Gawinutawong, richtig?
Ja, genau, wie das ist der Treppensturz der Dart-WM, Tanawat Gawinutawong. Also wenn man die Treppe runterfällt, dann klingt es, glaube ich, genau so. Irgendwie 69, noch was hat er da gespielt und alle reden nur, und damit verdient ja René Adams, man muss so ehrlich sein, ja auch seit Jahren Geld. Alle reden darüber, dass er beinahe Michael van Gerven geschlagen hat. Aber keiner redet darüber, dass er den schlechtesten, also 3 Stunden zuvor, den schlechtesten Average der deutschen WM-Geschichte gespielt hat. Auch das, finde ich, sollte man dann hinten auf sein Shirt schreiben, wenn man so ehrlich sein will. das war ein kurzer Diskurs. Den besten deutschen WM-Average, übrigens, der ist noch nicht über die 100 gekommen. Ne? Clemens hatte mal eine 98, sonst was. Und ansonsten wäre es doch mal Zeit für den ersten dreistelligen. Ich traue es natürlich am ehesten Schindler zu, weil er einfach das stärkste deutsche Jahr gespielt hat, jetzt auf 29 sich vorgespielt hat. Das ist so vielleicht die Klammer um die Deutschen drum, es sei denn, es gibt noch irgendwie einen Aspekt.
Genau, diese drei sind auf jeden Fall bei der WM dabei. René Adams ebenso wenig dabei wie Max Hopp, der, mit Jana Woznica auch vor Ort zu sein. Und da können wir vielleicht auf Max Hopp auch blicken, warum eben er nicht dabei ist. War ja auch eine knappe Sache, Kevin.
Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Ironie war oder ob du auf die Sport 1 PR-Kampagne reingefallen bist, weil genau das hat ja, so hat ja Sport 1 Max Hopp jetzt auch angekündigt. Er hat die WM knapp verpasst.
Richtig.
Ja, er hatte halt das Glück, dass es in diesem Jahr noch eine Chance mehr für alle Gescheiterten gegeben hat, den Western European Qualifier in Kalkar, wo er sich dann doch mal ins Endspiel gespielt hat und dort aber ziemlich klar gegen Jimi Hendrix, das ist nicht der schon tot ist, sondern... Ja,
hatten wir schon neulich.
Hat da halt 2-7 gegen ihn verloren und...
gegen den Toten verloren.
Da geht der Grabdeckel auf und dann kommt er plötzlich raus und schmeißt da drei Darts in die
Gitarre statt Wartpfeile.
Ja, und vielleicht so hat sich ein Pfeil aus so einer Seite gebastelt. Das kann natürlich sein. Aber ansonsten war das ein schwaches Jahr von Max Hopp. Über alle möglichen Ranglisten weit weg gewesen. Hatte ein Viertelfinale dieses Jahr auf der Tour, wo es richtig gut war. Eine Super League, die grausam war, kein Schnitt über 85, Wurfbild stellenweise sehr schwierig, weil er experimentiert hat mit dem Wurf. Eine Sache hat mich dann auch sehr irritiert, eine Aussage im November bei der Deutschen Presseagentur, es sei immer noch viel Fokus auf seiner Person und das sei für ihn nicht immer einfach
damit umzugehen.
Ja, genau, in diese Richtung ging das, wo ich dann so denke, ja, aber du tust doch aber auch nicht viel dafür, dass dieser Fokus weniger wird. Du bringst passend zur vergangenen WM ein Buch raus und wunderst dich dann über den Shitstorm. Der Shitstorm war wirklich nicht cool, und das Buch ist, finde ich, sehr lesenswert, das muss man auch dazu sagen. Und du gehst regelmäßig ins Fernsehen oder zu The Zone, um als TV-Experte zu kommentieren, bist regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen der Hockenheimring und sonst wo, und wunderst dich dann, dass da noch mediale Aufmerksamkeit auf dir ist. Und das finde ich eine Aussage auch jetzt wieder. Er wird seine Profispielberechtigung, seine Tourkarte verlieren. Und muss eigentlich Mitte Januar zur Qualifying School, um sich dort diese Spielberechtigung wiederzuholen. Und in dieser Zeit, wo es jetzt darum geht, welchen Kurs wird er jetzt einschlagen, bleibt der Wurfstil so, wie bereitet er sich auf diese Qualifying School vor? Ja, wie es jetzt aussieht, wird diese Vorbereitung nicht vor dem 5. Januar beginnen, weil er halt nach Weihnachten in London sein wird und bei Sport 1 sein wird. Und wenn ich dort Experte bin,
werde ich gefragt.
Dann, ja, dann, also ich will damit sagen, erstens vor Ort werde ich, wenn ich trainiere, auch nicht den wirklichen Fokus haben. Und wenn ich zu Hause bin vor Weihnachten, dann muss ich mich ja auch ein bisschen auf diesen Expertenjob vorbereiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass Max Hopp den Fernseher ausmacht und davor jeden Tag viele, viele, viele Stunden trainiert. Also mir, also ich verstehe es gerade nicht. Also natürlich kann er wahrscheinlich das Geld nach einem schwierigen Jahr gut gebrauchen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, ich komme wieder zurück auf diese Profitour und ich hole mir diese Tourkarte, dann muss ich doch sagen, Leute, ich muss mich darauf vorbereiten. Mir kann keiner sagen, dass eine Woche vernünftiges Training nach seiner Rückkehr aus London dazu ausreicht. Also ich habe lange auch gesagt, der Junge hat so viel für den deutschen Dartsport getan und das sage ich auch immer noch und habe auch gesagt, Mensch, es gibt Phasen, wo es halt nicht so gut läuft. Aber mittlerweile gibt es auch für mich Dinge, die ich nicht verstehe, wo ich mir denke, was passiert da und warum passiert ist und wo ich mich dann halt nicht wundere, wenn dann jemand die WM verpasst und wenn jemand vielleicht es dann auch im Januar nicht schafft, wieder auf die Tour zurückzukehren. Weiß nicht, wie du das siehst, Benny. Keine Ahnung. Also gerade diese TV-Geschichte, da hat sich jetzt Sport1 halt auch PR-technisch auch keinen Gefallen getan, ihn so anzukündigen. Er hat die WM knapp verpasst.
Ja.
Wo ich dann so denke, da wird doch jetzt, ich habe die Kommentare nicht gelesen, aber ich möchte sie auch nicht lesen. Wo ich so denke, da muss man doch vorher mal 3 Sekunden nachdenken. Und man kann doch einfach sagen, wir haben Max Hopp als Experten eingeladen. Und fertig. Und dann erspart man sich diese, weil man könnte halt auch denken, es ist ironisch, so wie ich es gerade gedacht habe, als du gesagt hast, er hat die WM knapp verpasst.
Ja, also es ist gut, fernab vom Fakt, dass ich von den geschriebenen Artikeln von Sport1 sowieso relativ wenig halte, ja. Was da teilweise alleine im Titel schon fällt. Da graust es einen jeden Dart-Fan, glaube ich, so ein Stück weit auch, der sich so ein bisschen in das Thema einliest. Das ist eigentlich ziemlich traurig, dass der Anbieter in Deutschland, der zuerst für den Dartsport zuständig war, damals ja noch DSF, tatsächlich in der Breite doch so schwach aufgestellt ist an Personal in diesem Bereich. Und trotzdem will man weiter die großen Turniere übertragen.
Tut man ja auch.
Ja. Zum größten Teil immerhin noch. Aber zurück zu Max Hopp. Ich glaube, Kevin, du hast das ähnlich schon mal irgendwo gesagt. Es wurde oft teilweise krude Vergleiche angestrebt mit Martin Schindler von vor einem Jahr, der ja ganz knapp seine Tourcard tatsächlich verpasst hatte. Oder den Erhalt seiner
Tourcard. Pfund für die WM, glaube ich, haben genau. Da gefehlt und das wäre die Tourkarte gewesen. Also ob man das vergleicht, nein, kann man nicht.
Ja, richtig. Genau, das ist das Ding. Es ist ein absolut falscher Zustand, weil gerade auch nicht nur, also ich würde sagen, bei Schindler war es damals vor allem eine Ergebniskrise. Das ist der größte Unterschied, glaube ich, und bei Max Hopp geht es halt seit, ich glaube, nach dem Jahr
18, wo er unfassbar gut Titel. War, auf 23 der Welt vorgespielt, hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Glück auch damals gegen Van Gerven in seiner Drittrunden-WM-Partie, da ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Das 1-4 damals war für mich vom Ergebnis viel zu deutlich und dann hat er 2019, glaube ich, irgendwie nicht viel zu verteidigen und hat es nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Dann kam Corona, dann kam pfeifersches Drüsenfieber, dann kam ein Bänderriss oder irgendwas Heftigeres es war Meniskus sogar, glaube ich. Mhm. Das waren natürlich alles Dinge, die Faktoren waren. Aber inzwischen sind die halt nicht mehr da.
Was ich da auch interessant fand, weil du hast schon gesagt, dass er an seinem Wurf romantiert hat, das hat ja tatsächlich schon in dem Match mit Michael van Gerven damals begonnen. Da hat er nämlich schon vor dem Spiel gesagt, er hatte viel mit Jeffrey de Swaan trainiert, das weiß ich noch. Und da hat man dann direkt im ersten Satz gemerkt, er versucht tatsächlich einfach nur den Arm durchzuziehen, ohne diese Abstoppbewegung, die er normalerweise macht. Und also ähnlich eigentlich zu Jeffrey de Swaan, dem schnellen Niederländer. Und das ging dann sowas von in die Hose. Man hat dann den ersten Satz deutlich verloren und plötzlich war er wieder zurück bei seinem alten Wurf. Also diese Überlegungen, vielleicht spielen die auch in dieser Thematik eine Rolle.
Ja, es ist halt dann immer die Frage, ne, warum ich in einem Moment, wo es so gut läuft für ihn, 3 Matchstarts gehabt, um ins Finale der European Championship 2018 zu kommen, warum ich dann überlege, was zu ändern. Also
Gagliola.
Ja, klar. Also, wie gesagt, es ist schwierig und ich kann halt jetzt auch inzwischen nicht mehr mit jeder Aussage was anfangen und kann mir halt nicht vorstellen, dass das die beste Vorbereitung ist. Und ich weiß, mit wem er zusammenarbeitet, stellenweise auch mit Jacques Nielaert, das ist ein niederländischer TV-Experte, der aber da auch mit Puls NL, dem Starthersteller, zusammenarbeitet. Ich weiß, dass er auch Max zu Hause besucht hat und ich weiß, dass Jacques auch jemand ist, der sagt, erst der Dartsport, erst das und dann danach vielleicht alles andere. Und ich mich würde schon interessieren, was Jacques dazu sagt, dass Max jetzt, der wird am 26. hinfliegen und auch nicht vor dem 4. Januar zurückfliegen. Ich bin sehr gespannt. Er wird sich bestimmt nicht dazu äußern, aber mich würde interessieren, was Jacques dazu sagt, dass Max, ich sage mal, 8 Tage vor dem vielleicht wichtigsten Schritt seiner nächsten Jahre, weil wenn er diese Tourkarte verpasst, dann ist er ja mindestens ein Jahr raus aus diesem großen Geschäft. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, aber ja, das hat 8 Tage Beginn vor dieser Mission, 9 Tage woanders ist, wo er kaum den Fokus haben wird und vernünftig sich vorbereiten kann.
Sehr guter Punkt, wie ich finde. Also das darf weiter spannend zu beobachten sein, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ich denke, das ist so jetzt im kurzen und zusammengefassten Format das Take zu den deutschen Spielern gewesen und wir werden im nächsten Take auch noch darauf blicken, haben wir eben schon so ein bisschen getan, wie so die Chancen der Frauen sind, die bei dieser Weltmeisterschaft dabei sind. Da kommt auch die Katze wieder ins Bild und werden uns dann im nächsten Take auch damit beschäftigen, wer noch so dabei ist. Vielleicht der im Allgemeinen oder vielleicht nicht ganz so spezifischen Darts-Zirkus vielleicht gar nicht so bekannt ist von Exoten und Außenseitern, dann werden wir auch drüber sprechen. Natürlich und zum Schluss auch, wo man das überhaupt sehen kann. Also bleibt dran und dann geht's gleich weiter.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit unserer PDC-Darts-WM-Vorschau und dem dritten Take. Wir werden uns damit beschäftigen und das habt ihr beiden ja eben schon super getan, wie es mit den Frauen bei dieser Weltmeisterschaft aussieht, Kevin. Und da kannst du vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen, wer ist dabei und wie stehen die Chancen?
Wir haben das erste Mal 3 Frauen mit dabei. Wir haben Lisa Ashton dabei, die ihre 4. WM spielen wird, was davor auch noch keine Dame geschafft hat. Wir haben die erst 18-jährige Bo Greaves dabei. Ich glaube, zwischen Ashton und Greaves liegen 34 Jahre Altersunterschied. Ist halt auch schön, was diese WM da zu bieten hat. Und wir haben Fallon Sherrock dabei. Und bei Sherrock gab es entsprechend viele Diskussionen auch in den sozialen Medien. Vielleicht kommen wir da gleich dazu. Erst versuche ich, deine Frage zu beantworten. Ich muss einmal kurz schauen. Genau, Lisa Ashton spielt gegen Ryan Meikle in der ersten Runde. Das ist ein Los, mit dem sie, glaube ich, gut leben kann. Das Ding ist allerdings, dass Lisa Ashton auf der WM-Bühne noch nie ein Spiel gewonnen hat. Und ich glaube, seitdem sie in ihrem ersten Spiel den ersten Satz gewonnen hat, auch keinen Satz mehr gewonnen hat, war ein unfassbarer Satz damals, 107 im Schnitt gespielt und danach halt nicht mehr. Sie hat dieses Jahr auch beim Grand Slam ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, ah, das kann sie spielen. Und wenn sie dann einmal drin ist, aber hat nicht zu mehr gereicht. Und da ist natürlich auch bei mir der Zweifel da, wie weit kann es sie tragen, weil sie eben auf der Bühne, also weil sie nicht die Bühnenspielerin ist, um es so zu sagen. Ja. Und ansonsten, ich gehe es halt einmal durch und dann bin ich mal gespannt, welche Meinung du hast, Benny, oder sollen wir direkt über Ashton sprechen?
Mir ist das... Ja, dann fangen wir mit Lisa Ashton an, Benny, dann darfst du gerne ergänzen, mach mal so.
Ja, also, bitte?
Alles gut, zu Ashton habe ich, glaube ich, alles gesagt.
Ja. Gleich fällt der Barney-Name ja wieder. Benny.
Ja, oder? Genau. Also zu ihm müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das haben wir schon eben thematisiert. Aber ja, Lisa Ashton, das wirkt ja, seitdem es die die Women's Series Tour gibt, ja, fast schon ein Abonnement gewesen zu sein seitdem für sie. Das war eigentlich der direkte Weg für sie in den Ali Pally. So selbstverständlich wie das Abend in der Kirche eigentlich praktisch. Und jetzt kommt da tatsächlich Konkurrenz, eben mit Bo Greaves. Und man sieht auch, dass Lisa Ashton in diesem Jahr, zumindest war das mein Eindruck, nicht mal den Standard in der Breite gespielt hat, den sie zum Beispiel auch im letzten Jahr noch zeigen konnte, auch auf der Women's Series. Auf der Bühne genau das Problem, das zieht sich durch. Da ist es einfach generell leider bei den Damen noch die fehlende Konstanz, die einen Unterschied macht. Dass eine Frau auch einen Satz von 100 spielen kann, das, davon geht man auf jeden Fall aus. Hat man ja auch schon gesehen, aber das sind dann eben auch nur allerhöchstens 5 Lecks. Und ja, Lisa Ashton wird dann wahrscheinlich auch in Runde 1 gegen Ryan Meikle rausgehen, der tatsächlich ja, nachdem er ja vor der letzten Weltmeisterschaft er um seine Tourkarte bangen musste und dann mit dem Sieg gegen den deutschen Fabian Schmutzler wiederum alles klar gemacht hat, ein solides Jahr hinter sich gebracht hat. Ich glaube, auf dem Weg ist in die Top 50 auf jeden Fall. Und ich glaube, Lisa Ashton wird sich einen Satz holen. Ob es für mehr reicht, glaube ich nicht.
Aber der Sieger würde dann halt auf Van Barneveld treffen. Also genau. Das ist halt dann die nächste Runde. Und ich glaube, spätestens dann ist für beide Schluss. Richtig. Also, dass Barney sich nochmal, so wie das damals war bei seinem vermeintlich letzten Auftritt gegen Darren Young. Ich war da. Ich habe erlebt, wie der Presseraum danach, wie still es dort war. Das war sehr seltsam. Das war ganz komisch. Also ich glaube aber nicht, dass ihm das nochmal passiert. Lisa Ashton hätte auch nicht den Vorteil, dass sie das Publikum komplett hinter sich hätte. Also ich glaube nicht, dass Barney, wenn er gegen eine Frau spielt, Buhrufe und Pfiffe von der ganzen Halle kriegt. Das glaube ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Stattdessen the strange guy from Germany that we don't know, das könnte natürlich bei Gabriel Clemens kann das passieren. Da wären wir dann ja direkt bei Bo Greaves. Überleitung.
<Ja. lacht> Dann darfst du gerne weitermachen.
Ach, Bo Greaves, ja, was sie dieses Jahr...
Was noch nicht genannt worden ist, haben wir eben schon mal drüber gesprochen.
Was sie dieses Jahr abgerissen hat, ist natürlich fantastisch. Und da kann man dann, sie ist ja auch schon Weltmeisterin geworden bei der WDF und hat da ja auch schon auf der Bühne ein WM-Finale gespielt mit einem 92er Schnitt. Und das ist so ungefähr die Liga, die es, denke ich, auch brauchen wird. Und hat ja auch dieses Jahr bei der Women's Series ein Spiel dabei gehabt, 108, genau dann in dem Moment, als sie es gebraucht hat. Also wo ich schon auch glaube, wenn die Druck kriegt, dann kann die schon. Also ich glaube, dass Willie O'Connor ein richtiges Problem haben wird, weil er kann das üben, wie er will. Er wird sich nicht damit abfinden können, eine Stunde lang richtig Haue vom Publikum zu bekommen. Und dann wird es Momente geben, wo er sich mit dem Publikum anlegt. Und dann wird ihm das Publikum noch mehr zurückgeben. Und da geht es halt dann auch darum, wie geht Greaves damit um? Auch damit muss sie sich beschäftigen, weil das hat sie so noch nicht erlebt. Das WDF-Publikum ist ein anderes und da haben halt auch nur Damen gegen Damen gespielt. Und das sind die beiden interessanten Faktoren. Wie kann O'Connor damit leben? Ich glaube, das wird echt schwierig. Und dann aber die viel interessantere Frage, wie kann Greaves damit umgehen? Ja. Und wenn sie das halbwegs handeln kann, dann sehe ich hier durchaus die zweite Frau, die es schafft, gegen einen Mann zu gewinnen.
Ja, sehe ich ähnlich. Dann kann man ja auch auf die nackten Zahlen gucken. Ich meine, über die Women's Series Turniere in diesem Jahr hat sie durchschnittlich einen 85er Average gespielt. Und wie gesagt, wie schon vorhin angesprochen, das war in größten Teilen eben ohne Gegenwehr, in Anführungszeichen. Wie das dann ist, wenn sie tatsächlich ein Spieler sich gegenüberstehen hat, der dann eben auch seine 93 Punkte im Schnitt spielen kann, was eben bei Willie O'Connor der Fall sein kann. Kann das auf jeden Fall ein packendes Match werden. Ich glaube, ich schätze Bo Greaves trotz ihrer 18 Jahre auch nicht so ein, dass sie sich jetzt besonders beeindruckt fühlen würde von der Bühne. Klar, das ist nochmal ein ganz anderes Format als in Lakeside. Das gehört natürlich auch dazu. Die Bühne ist die größte Bühne der Welt hier. Das muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, sie wird ihren Standard da oben bringen. Also egal, wie das Spiel ausgeht, ich habe da jetzt nicht die Angst, dass sie mit 75 Punkten, 70 Punkten aus dieser WM gehen wird.
Nee, habe ich auch nicht.
Da darf man dann also gespannt sein, wie weit es für sie gehen darf. Und Kevin hat es eben schon angedeutet, da gibt es noch eine Frau, die hat ihren Startplatz auf etwas anderem Wege bekommen als die anderen beiden Damen. Diskussion um Fallon Sherrock ging damit einher. Und Benny, was waren so deine Eindrücke? Vielleicht kannst du kurz schildern, weshalb es dazu kam und was da genau los war. Und dann darf Kevin gerne ergänzen.
Ja, Misskommunikation der PDC in a nutshell, könnte man sagen. Da gehört sich natürlich immer nochmal zu sagen, die PDC ist eben kein Verband, ein gemeinnütziger Verband, es ist ein Unternehmen.
Und es ist ein Unternehmen. Und es ist ein Unternehmen. Das müssen manche Menschen dreimal hören, dass sie es verstehen.
Ja, ist ja tatsächlich so.
Weiter.
Das ist eben die Sache. Fallon Sherrock, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie die erste Frau war, die ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewinnen konnte, wurde sie ja tatsächlich eigentlich von den gesamten Medien und besonders natürlich von der PDC auch hofiert. Sie sollte zu allen World Series Turnieren mitfahren, im vergangenen Jahr schon. Die World Series Tour wurde dann aber ein bisschen eingedünnt durch Corona noch. Das heißt, dieses Jahr bekam sie dann die Chance, weshalb sie auch unter anderem bei einigen Women's Series Turnieren nicht mehr dabei war. Und es gab eben die Besonderheit in diesem Jahr, dass es das erste Frauen-PDC-Major gab. Also klar, es gab ja mal den Versuch einer PDC-Frauen-WM, aber das klammern wir jetzt mal hier aus. Mit dem PDC-Women's-Matchplay, auch im Rahmen des World-Matchplay, fand das statt am Sonntag. Die Top 8 der Women's-Series haben sich dafür qualifiziert und das konnte sie tatsächlich gewinnen. Dass das aber für einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft reicht, das wusste man weder vor dem Turnier noch direkt nach dem Turnier, sondern das wusste man bis vor ein paar Wochen noch nicht. Das heißt, es blieb im Argen, wie jetzt dieser letzte Startplatz auch abgegeben wird. Ob das jetzt über den PDPA-Qualifier läuft für die Pro-Tour-Spieler, die sich noch nicht qualifiziert haben, oder ja, ob tatsächlich eine ganz andere Überraschung kam. Und dass das dann so stattfindet, da kann man in Frage stellen, ob das so gewesen wäre, hätte jetzt zum Beispiel Aileen de Graaf zum Beispiel das Women's Series, das Women's Matchplay gewonnen.
Ja, es ist halt einfach eine schwierige Geschichte, wenn man dann, also vor allem gab es ja das schon mal, dass Fallon Sherrock ein Jahr nach ihrem großen Erfolg über die Women's Series die WM verpasst hat. Ja. Und dann war sie halt einfach nicht dabei. Dann hat halt die PDC dann gab es halt nur zwei Frauen. Und dieses Jahr hat die PDC lange ein riesiges Geheimnis um diesen allerletzten internationalen Qualifier gemacht. Und ich war einer derjenigen, der gesagt hat, das wird schon entweder Fallon Sherrock sein. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass wenn Bo Greaves es nicht schafft und Dritte wird der Women's Series, dass man einen Weg findet, sie einzuladen. Aber Sherrock ist schon eine besondere Stellung, die sie hat, vor allem, wenn man auch sieht, wie wichtig diese WM ist, ne? Auch wie die PDC das macht. Ich merke es ja selber, wenn ich dem WDR, wenn ich anderen Anstalten was verkaufen will, das geht während des Jahres nicht. Das geht höchstens mit Lokalbezug. Wir haben da ein Turnier bei euch im Sendegebiet oder es geht halt bei der WM, weil diese WM einfach in Deutschland so gut funktioniert. Über 2 Millionen gucken, dass sie sich das WM-Finale an, obwohl wir keinen Deutschen dabei haben. Es liegt gut zwischen den Jahren, weil da sportlich, ich habe es vorhin gesagt, wenig anderes ist und so weiter. Und jetzt auch gerade mit Katar, wo dann ich auch sage, ja, jetzt kommt bald die richtige WM, so nach dem Motto. Ne? Also und es gibt eben Leute, die gucken nur einmal im Jahr. Nicht nur in Deutschland, auch auf der Welt. Und ja. Fallon Sherrock war damals in der New York Times mit ihrer Geschichte. Der Dartsport hat durch sie Türen geöffnet, die vorher fest verschlossen waren, dass eine Dame gegen einen Mann in einem Sport spielt und auch gewinnt. Und diese Geschichte ist anscheinend so groß, dass die PDC gesagt hat, wir suchen einen Weg, sie einzuladen. Und dieses Jahr gab es jetzt wohl einen, wo man halt sagen konnte, ach ja, übrigens, der Sieger des Women's World Matchplay wird auch in Zukunft, immerhin, einen WM-Startplatz bekommen. Aber die Art und Weise natürlich, Man kann sich die Frage stellen, und das ist so das Twitter-Argument, das ich am meisten auch verstehe. Wäre das denn genau so ausgegangen, das Women's World Matchplay, wenn man vorher gewusst hätte, dass hier ein WM-Startplatz ausgespielt wird?
Mhm.
Absolut.
Ja.
Und das sind so Geschichten, wo ich mich dann durchaus, also ich finde es auch nicht gut. Ich bin durchaus auch jemand, der sagt, ihr habt bei den europäischen Qualifiern einen Platz geklaut, weil der Platz fehlt am Ende. Es gab einen europäischen internationalen Quali-Platz weniger. Und die Art und Weise gefällt mir überhaupt nicht. Und sie hat sich sportlich nicht qualifiziert. Aber auf der anderen Seite, ja, wir haben auch einen Inder dabei, wir haben einen Chinesen dabei und so weiter. Also wir wissen, was der PDC wichtig ist. Ne? Aber man hätte es halt anders kommunizieren sollen. Und ja, da ist man halt im Juli noch davon ausgegangen, dass Fallon Sherrock schon über die Women's Series zur WM kommen wird.
Ja. Ja. Dann haben wir, glaube ich, noch zwei Themen auf unserer Liste. Das eine. Ja,
wir müssen noch über ihre Chancen sprechen, glaube ich.
Ah, ach so, das natürlich. Mein Fehler.
Also.
Ihre Chancen.
Ja.
Ihre Chancen. Sie ist ja dabei. Wahrscheinlich war ich einfach noch auf dem Stand, dass ich gar nicht wusste, dass es so weit kommt, dass sie dabei sein wird. Das ist natürlich der Grund, aber bitte.
Ja. Also, um hier einfach mal zu starten. Fallon Sherrock trifft ja in Runde 1 auf Ricky Evans, der erstmal von Grund auf selbst eigentlich ein Publikumsliebling ist. Und dann das Gefühl zu bekommen, gerade im Alexandra Palace, dass er, der ja gerne mal ein paar Faxen auf der Bühne macht oder zu YMCA ein bisschen seine Hüfte schwingen lässt, ja, kann das in dem Moment tatsächlich so sein, dass er in diesem Spiel, oder es wird so sein, dass er in diesem Spiel definitiv nicht der Publikumsliebling sein wird, was etwas komisch für ihn sein könnte. Also ich sehe da auf jeden Fall die Chance eines Upset. Mhm. Ob es jetzt ein Upset ist, das wäre es, glaube ich, nicht. Das kann schon passieren. Ich meine, Ricky Evans war auch zumindest in weiten Teilen nicht unbedingt immer in den Schlagzeilen, sage ich mal. In der nächsten Runde würde auf jeden Fall der Sieger oder die Siegerin auf Joe Cullen treffen. Da wäre dann aber, ich glaube, auch da wäre für beide Schluss.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie Ricky Evans mal eine Zeit lang mit Baby Shark eingelaufen ist. Und das war wirklich, ich habe das bei einem Turnier mal erlebt, alle hatten diesen scheiß Ohrwurm. Alle. Na, du bist da unten im Pressebereich und dann läuft einer der Schiedsrichter vorbei und singt Mami Shark. Und du stehst da und denkst so, okay, lass uns darüber reden, lass uns einen Sinnkreis bilden. Nein, aber Ricky Evans, der wird natürlich auch vielen in Erinnerung sein, daran, dass es einfach, viele reden ja bei Elmar Paul geredet, ja, bei Vincent van der Voort immer noch vom schnellsten Werfer auf dem Planeten Erde. Aber ich glaube, Ricky Evans ist definitiv der schnellste. Da gab es ja mal eine 180 in 2,14 Sekunden oder sowas, handgestoppt oder so. Also normalerweise sollte Evans das schaffen, aber da gibt es natürlich genug andere Faktoren. Das Publikum wird eine Rolle spielen. Mhm. Auf der anderen Seite hat mir Sherrock dieses Jahr überhaupt nicht gefallen, auch bei ihren TV-Auftritten. Aber du hast recht, wenn ich ihr was zutraue, dann wäre es zumindest ein Sieg. Und es würde mich schon auch für sie freuen, um dann einfach auch das Jahr, was glaube ich auch nicht leicht war für sie, sie hat ja dann auch ein Interview gegeben, wo sie über den Hass, den sie auf der Frauentour erfährt, gesprochen hat. Es wäre, glaube ich, ein versöhnlicher Abschluss auch für sie.
Das stimmt. Genau. Ja, das gehört vielleicht auch immer noch dazu gesagt, dass man kann es ihr ja nicht vorwerfen. Das steht immer außer Frage. Das heißt, die Hass gegenüber der Person muss da natürlich absolut ausgeklammert werden. Das ist absolut richtig. Das ist, wenn dann, bei der PDC zu entladen. Und damit sind wir, glaube ich, erstmal mit den Damen durch.
Genau. Unser nächstes Thema ist dann der Ukraine-Startplatz, den man im Zweifel so nennen muss. Kevin fängt schon an zu lachen. Vielleicht überlasse ich dir dann gleich das Feld, weil Benny die Frage aufgeschrieben hat, ist es eine geeignete Ergänzung oder purer Symbolismus?
Für mich ist es der Versuch, aus einem Krieg auch noch Marketing zu ziehen. Also das ist es für mich, weil man kann sich natürlich hinstellen und sagen, ja, die Ukrainer haben nicht die Möglichkeit gehabt, auszureisen. Zumindest haben die ja auch keine Profisportler im Dartbereich. Sie haben ja eigentlich nichts im Dartbereich, das muss man ja dazu sagen. Sportlich gesehen könnte dieser Spieler dann vielleicht auch in Konkurrenz treten zum schlechtesten Average der WM-Geschichte, Fragezeichen. Der liegt irgendwo bei 53, glaube ich, um das einmal in den Raum geworfen zu haben. Der hat 69 bei der Quali gespielt. Das ist aber ja hinter verschlossenen Türen gewesen. Aber wo war ich? Ja, das eine Argument ist gewesen, dass ja irgendwie die Ukrainer nicht ausreisen konnten und dass man ja auch schlecht Leute einreisen lassen kann in die Ukraine. Ja, aber dann können wir doch mal überlegen, ob wir noch andere Bereiche auf diesem Planeten finden, die aktuell in einem Krieg stecken und ob wir da nicht auch irgendwie einen Qualifier, wir könnten, was ist denn mit dem Syrien-Qualifier oder was ist denn mit dem, da kommen wir schnell zu dem Punkt, den ich auch in Europa sehe, die ukrainischen Zuwanderer, die passen uns dann mehr als die aus anderen Kulturkreisen. Ich weiß nicht, ob es bei der PDC so ist, aber dort gehe ich schon auch davon aus, man hat sich das ganze Jahr über zurückgehalten. Das muss man ja dazu sagen. Es gibt einen russischen Profi eigentlich bei der PDC. Und der durfte eigentlich das ganze Jahr unter neutraler Flagge spielen, Boris Koltsov. Ja. Und dann hat man im Herbst gesagt, übrigens, bei der WM werden Spieler aus Russland und Belarus nicht dabei sein und stattdessen wird es einen ukrainischen Qualifier geben. Wo ich dann so denke, ja, dann hat man sich gedreht, ist plötzlich mit dem Wind gegangen, mit der Chance, die Sympathien der Welt auf sich zu ziehen, wenn bei der WM jemand aus der Ukraine auf der Bühne steht. Mehr ist das für mich nicht. Und das ist halt auch so eine Geschichte, da darf man dann nicht hingehen, wir haben den Namen noch nicht genannt, Wladislav Omelchenko heißt der Mann, man darf dann nicht hingehen und bei ihm irgendwie die Schuld suchen. Genau. Wenn man mir diesen WM-Startplatz angeboten hätte, hätte ich ihn auch genommen. aber ob er sich damit einen Gefallen tut, da hochzugehen, und man kann ja schon auch bei solchen Spielern, die noch nie auf der Bühne gestanden haben, nicht erwarten, dass der 10, 15 Punkte auf seinen Quali-Average, das war sein Gesamt-Average an diesem Tag, dass der 10, 15 Punkte draufpackt. Sondern du musst bei solchen Spielern eher davon ausgehen, dass 10, 15, 20 Punkte davon weggehen.
Ja. Ich denke, bei dir ist das ganz deckungsgleich. Selbst wenn er das Erstrundenspiel überraschenderweise gewinnen würde, würde er auch kein
was nicht passieren Gegner. Wird. Was aber, also ich glaube, dass das ein glattes 0-3 gegen Luke Woodhouse geben wird, das steht in der Hinsicht fest. Dafür ist Luke Woodhouse viel zu konstant. Das Problem ist, ich glaube, es ist sehr durchschaubar alles. Ich finde, also man sieht ja auch, wenn man auf die Darts-Infrastruktur, eigentlich ein schönes Wort, in dem Land schaut. Ich meine, der einzige Name, der einem da manchmal begegnet ist, ist Artem Rusik, hieß der, glaube ich, der immer auch mal bei WDF-Turnieren am Start war.
Respekt, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, tatsächlich gab es da einen Podcast zu über ihn irgendwo in den Weiten des YouTube, von YouTube, glaube ich. Und der Mann, ja, es galt wohl auch als der beste ukrainische Spieler, ist im Viertelfinale und Halbfinale rausgegangen und da stand es dann eigentlich schon für viele fest, dass das wahrscheinlich ein Debakel geben wird, aber sonst habe ich auch nichts hinzuzufügen.
Gut, dann? Brennt euch noch was auf der Seele, sonst würde ich zu solchen Themen übergehen, dass ihr mir vielleicht noch, ja, ich denke mal, man kann es so zusammenfassen, nennt mir doch mal jeweils zwei Außenseiter oder vielleicht könnt ihr euch auch auf zwei Außenseiter einigen, denen ihr entweder die Sensation zutraut oder die einfach nur so ein Paul-Lim-Moment, wobei der natürlich auch nicht nur erfolglos unterwegs war, die unter ferner Liefen agieren werden.
Naja, also es ist halt immer die Frage, wie man jetzt Außenseiter sieht, weil es ist halt ein Name zum Beispiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, wo wir uns beide, glaube ich, einig sind, dass der einen riesen Run hinlegen kann, nämlich der 21-jährige Nordire Josh Rock. Der halt dieses Jahr zu Beginn des Jahres die Tourkarte geholt hat und unfassbare Darts gespielt hat, beim Grand Slam of Darts einen neuen Darter gegen Michael van Gerven geworfen hat und knapp verloren hat. Also, und der auch, glaube ich, nicht mit Angst auf diese Bühne gehen wird. Und wo man fast schon sagt, der trifft auf einen gesetzten Spiel, könnte in der zweiten Runde auf Callan Ritz treffen, der ja auch schon einen WM-Run gehabt hat, wo man sich aber eigentlich hinstellt und sagt, Ritz ist nicht der Favorit. Und das sagt, glaube ich, schon viel aus. Also Rock ist, glaube ich, schon ein Name, auf den wir uns einigen können, was das betrifft.
Ja, sehr sicher, absolut. Ich meine, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Als der junge Mann sich im Januar die Tourcard geholt hat, hatten den, glaube ich, weniger auf dem Schirm. Es war eine so der Unbekannten Anfang des Jahres. Und das hat dann doch sehr schnell gefruchtet, was da abging auf der Bühne. Das war so eine der größten Überraschungen in diesem Jahr, würde ich auf jeden Fall sagen. Dazu natürlich auch unter anderem beim Grand Slam die Gruppenphase überstanden, direkt bei seiner ersten Teilnahme. Die Jugendweltmeisterschaft gewonnen und die Development Tour förmlich demontiert eigentlich. Und das im Finale, glaube ich sogar, das Finale der Youth Championship findet dann ja immer im Rahmen der Players Championship Finals am letzten Tag statt. Und da hat er tatsächlich seinen Gegner auch mit dem 105er Average rausgenommen.
Zerlegt, ja, ja.
Das war wirklich, ja, zerlegt ist das richtige Wort. Und natürlich kann man sagen, der Mann stand noch nicht in einem Major-Viertelfinale. Aber eigentlich ist das ja wirklich nur eine Frage der Zeit.
Ja. Also Josh Rock ist definitiv für uns beide ein Kandidat. Ja. Und das ist, ja, also ob es dann noch eine Überraschung ist, aber natürlich muss er dann diese späteren Runden auch erstmal spielen. Und Set-Modus hat er halt dieses Jahr auch noch nicht gespielt, soweit ich das weiß. Also von daher, aber ja, was fällt einem? Ich habe vorhin Sebastian Bialetzki genannt, den jungen Polen, wo ich glaube, dass der weit gehen kann. Ich bin auch mit ein bisschen der persönlichen Brille auch der Meinung, dass Roby John Rodriguez, der Österreicher, inzwischen erwachsen genug ist, um auch in der zweiten Runde Dimitri Vandenberg aus dem Weg zu räumen und dann mal zu schauen, was bei ihm so geht. Also Roby ist für mich schon jemand, dem ich auch einen Run zutraue. Ansonsten weiß ich gar nicht, hast du noch ein paar? Ansonsten kann man natürlich noch mal über ein paar bunte Vögel reden, aber
werf ruhig mal ein paar Namen in den Ring.
Ja, also erstmal vielleicht noch, also Außenseiter ist auch so ein schwieriger Begriff, weil...
Ja, es rückt ja alles enger zusammen, richtig, immer enger.
Ja, also einerseits kannst du davon ausgehen, klar, natürlich musst du die Top 4 immer als Favoriten einschätzen, aber ist alles fernab davon ein Außenseiter? Also ich würde zum Beispiel Spieler, die schon in einem WM-Halbfinale standen, würde ich nicht mehr als Außenseiter bezeichnen. So ein Nathan Aspinall, der in diesem Jahr auch zweimal in einem Major-Finale stand, hat bestimmt auch seine Chancen. Noppert hat auch ansteigendes Niveau immer noch nach seinem Erfolg bei den UK Open Anfang des Jahres.
Cross-Fragezeichen,
genau. Da war ja weder ein European Tour-Titel noch ein Major-Titel in diesem Jahr dabei. Darunter, glaube ich, unter den Erfolgen. Abwarten, würde ich sagen. Würde ich aber momentan tatsächlich nicht nennen.
Sind doch alles keine Außenseiter.
Ja, genau.
Also,
ja,
okay, genau, dann sind es keine Außenseiter.
Das macht es nicht einfacher.
Dann hätte ich vielleicht eher unbekanntere Namen nennen sollen.
Ja, weil wenn ich jetzt sehe, wer hier unter den Ungesetzten ist, dann fällt halt ein Name auf, der jedes Jahr irgendwie auffällt, wo man sich fragt, warum ist der eigentlich unter den Ungesetzten? Adrian Lewis. Fällt für mich halt auf. Und klar, gerade wenn ich sehe, dass der in der zweiten Runde auf Damon Hatter treffen könnte, den Australier, der im TV große Probleme hat, sehe ich eigentlich Lewis fast schon in der dritten Runde. Und auf welchen Joe Cullen wird er dann treffen? Weil der zeigt auch verschiedene Gesichter. Also vielleicht ist das die Wiedergeburt, die Lewis-Fans werden sich schon die Hände reiben. Vielleicht ist das die Wiedergeburt des Adrian Lewis, gerade einfach aufgrund dieser Auslosung, wo ich glaube, dass er auch davon profitieren könnte, dass Gegner nicht ihr A-Game spielen.
Ja, absolut. Also Lewis gegen Hatter ist tatsächlich in der Hinsicht ein spannendes Spiel, weil sich an der Form von Lewis jetzt in diesem Jahr eigentlich nichts Drastisches geändert hat. Damon Hatter aber auf den kleinen Bühnen zumindest und auf der Pro Tour aber ordentlich zugelegt hat. Das gehört ja auch dazu. Hat sich zudem auch ein TV-Turnier mit Simon Whitlock sichern können, mit dem World Cup of Darts, mit dem Doppelturnier. Auch ein European Tour Turnier gewinnen können, dass der Mann auch gefährlich sein kann. Ich glaube, das werden wir beide nicht oder wir alle drei nicht bezweifeln. Dann ist es tatsächlich die Frage, ob er es endlich auf die große Bühne bekommt. Aber das Spiel kann tatsächlich in beide Richtungen gehen. Beide Namen sind auf jeden Fall interessant, um sie mal zu nennen, finde ich.
Ja, und dann hast du vielleicht noch ein, zwei andere, wo du denkst, ja, vielleicht kriegen die bei dieser WM richtig Flügel, wo, wenn man gerade auf die jungen Leute guckt, wir haben über Josh Rock gesprochen, dann möchte ich zumindest noch Keane Barry nennen, den jungen Iren, der dieses Jahr auch schon ein TV-Halbfinale gespielt hat und mit Kim Heibrechts, wenn er Grant Sampson schlägt, den Afrikaner, den Südafrikaner, der es dieses Jahr geschafft hat, den Devin Peterson Qualifier zu gewinnen, also der Qualifier, bei dem sich eigentlich immer Devin Peterson durchgesetzt hat, bin ich auf Grant Sampson, bin ich sehr gespannt, aber glaube halt, dass Keane Barry, wenn der mal ins Rollen kommt, dann kann der sowohl Kim Heibrechts schlagen, als auch Peter Wright. Zumindest den Wright in der aktuellen Verfassung. Also Barry ist auch so jemand, über den ich gerade noch beim Lesen gestolpert bin.
Mhm. Ich finde auch.
Kommen jetzt die Exoten? Nein. Okay, du.
Ja, sofort, aber den Namen, den, also so weit wird es nicht für ihn gehen, aber für den Achtungserfolg ist er, glaube ich, gut genug. Ryan Joyce, wo ich mir auch gerade jetzt gegen Ende, ich glaube, das war ja auch eine generelle Frage in der Darts-Bubble, wie kann der Typ eigentlich nicht gesetzt sein für Runde 2? Oder andere Frage, wie kann der Typ nicht über die Pro-Tour reingekommen sein? Weil er kommt eigentlich auf der Pro-Tour immer ja, sehr konstant rüber und bringt da auch regelmäßig sein Niveau und ist dann auch doch sehr konsequent durchmarschiert durch den PDPA-Qualifier. Davor
hat Matchstarts überlebt gegen Rusty Jake Rodriguez, aber ja.
Okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, okay.
Aber, ich saß davor und war kurz davor, den Laptop zu werfen. Ja.
Naja, aber ich würde sagen, David, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal ganz kurz auf die bunten Hunde in Anführungszeichen.
Ja, unbedingt. Rein, oder? Unbedingt. Gib mir Namen, die ich noch nicht kenne.
Genau, wir werfen einfach mal ein paar in den Ring und Kevin, du kannst ja gerne mal deine Meinung dazu sagen. Also, Name, über den ich mich beim PDBA Qualifier riesig gefreut habe, ist natürlich Richie Burnett. Und den Mann muss man, glaube ich, ansprechen.
Richie Burnett nach 9 Jahren wieder zurück bei einer WM. Weltmeister von 1995, damals gesperrt worden wegen Doping. Das kann man, denke ich, auch mal sagen, wo es Leute gibt auf Facebook. Habe ich letztens einen Kommentar gelesen, der sollte eigentlich für immer gesperrt sein. Aber ich habe gehört, dass es so manche Dartspieler gibt, ihr Umgang mit Alkohol. Also ich finde halt einfach, da darf man jetzt nicht den Stab über jemanden brechen, der irgendwie mal, ich glaube, es war Kokain. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber diese Geschichte gibt es. Aber es ist eine tolle Geschichte, dass der sich seine Spielberechtigung zurückgeholt hat. Der Mann ist Mitte 50 und hat sich halt durch diesen letzten WM-Qualifier durchgekämpft. Und er hat natürlich die Erfahrung, da oben auf der Bühne mit Sicherheit den einen oder anderen Moment für sich zu kreieren. Also den hatte man nicht unbedingt auf der Rechnung.
Absolut. Und ist ja auch ein Erscheinungsbild auf der Bühne, gerade weil er doch einen, einen sehr besonderen Wurf hat, beziehungsweise er hat ja auch mit Datitis zu kämpfen und kickt dann immer meistens mit dem letzten Dart dann sein Bein nach hinten. Sieht sehr unterhaltsam aus. Kann man sich auf jeden Fall mal bei YouTube anschauen oder dann eben natürlich bei der Weltmeisterschaft. Bei der
Darts-WM. Ja.
Genau. Den Namen, genau, du sagtest schon Grant Sampson, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Hat überraschend auch unter anderem eben den Qualifier gewonnen, bei dem auch Devin Peterson die Hürde hätte nehmen müssen. Was er nicht geschafft hat, überraschenderweise. Das zeigt auch, dass in Afrika, glaube ich, doch auch eine Entwicklung zu sehen ist.
Soll doch jetzt auch eine African Tour oder sowas geben. Hat doch Devin Peterson da nicht was gesagt? Ja.
Genau, also er engagierte sich da ja auch sehr, sehr breit und versuchte auch den Dartsport besser zu machen. Also da kommt für ihn auch immer noch eine sehr wichtige Aufgabe zu. Das freut mich, dass er sich da so engagiert. Sonst würde mir noch einfallen, Prakash Jiva, auch ein Mann, der schon ich glaube auch Mitte 50 mittlerweile.
52 oder sowas, okay. Ja. Inder, der die indische Staatsbürgerschaft hat, aber in Großbritannien geboren ist. Das heißt, das war ein Name, den man ein paar Mal in den vergangenen 10, 15 Jahren immer wieder auch mal auf der Tour lesen konnte. Und jetzt halt keine Tourkarte mehr, aber hat halt den indischen Qualifier gewonnen. Also ein Inder, der durchaus auch ein paar Darts werfen kann. Ja.
Ja. Und du hast am Anfang schon von dem chinesischen Qualifier gesprochen, Zisheng Hang. Da ist ja die Besonderheit, ich glaube auch im letzten Jahr hat sich ja eigentlich Xiaoshen Song durchgesetzt, der dann aber aufgrund, ich glaube, weil er sich nicht impfen lassen kann oder so ähnlich, nicht einreisen kann, beziehungsweise nicht ausreisen kann, so ist richtig. Ja. Und deswegen jetzt wieder die Weltmeisterschaft verpassen muss. Und interessant finde ich in der Hinsicht, weil ich habe da vorhin ein bisschen recherchiert, es gibt ja auch das Format der China Premier League oder so ähnlich. Ja. Das sieht man immer mal, wenn man bei Dart Connect auf die PDC-Turniere blickt und guckt, was in der nächsten Zeit so abgeht. Da hat tatsächlich Zisheng Hang, der jetzt bei der Weltmeisterschaft ist, kürzlich erst 6-0 gegen Xiaoshen Song verloren. Finde ich auch noch ein ganz interessantes Gimmick.
Ja, und dann haben wir auch noch mal, also die Philippinen sind ja im Dart immer auch ein Land, das entsprechend, es wird 3 Filipinos dieses Jahr bei der WM geben. Ja. 2, die man kennt so ein bisschen vielleicht, Lawrence Illigan und Christian Perez. aber dann halt auch noch einen Jungen, bei dem ich sehr gespannt bin und hoffe, für so ein kleines Land wie die Philippinen, dass er einfach auch vielleicht jetzt ein bisschen mal was ankurbeln kann. Paolo Nibreda, das ist ein jüngeres Gesicht von den Philippinen. Man muss ja sagen, Noel Malikdem ist jemand, der vor 3 Jahren, als Peter Wright zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, einen Matchstart gegen ihn gehabt hat und hätte Geschichte schreiben können. Mhm. Und es wäre einfach schön weil die PDC ja durchaus, wenn man das jetzt wieder sieht, im Januar gehen sie nach Bahrain. Also sie suchen ja schon auch diese Vermarktung und so weiter. Und es wäre schon schön, wenn dann jemand von den Philippinen zeigen würde, endlich mal, wir haben nicht nur die Breite, sondern wir haben auch jemanden, der es vielleicht doch mal auf die Tour schaffen würde. Das würde ich so im Land definitiv wünschen. Und warum dann nicht mal so ein Jüngerer wie Paolo Nibreda?
Ja, finde ich auch. Also definitiv sowieso interessant. Also das mit Bahrain steht ja auch, glaube ich, noch nicht fest, inwiefern da dann ausgesiebt wird oder welche Spieler dann tatsächlich teilnehmen dürfen. Ob das dann ein asiatisches Ding sein soll. Das heißt, keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, die Asian Tour soll ja nächstes Jahr auch wieder stattfinden, regulär. Ja. Ne? Oder ob das wirklich nur regionale Spieler sein sollen. Ich glaube, da gab es ja auch mal das Dubai Darts Masters, was ein ähnliches Ding war. Oder waren da asiatische Spieler generell? Ich weiß es nicht mehr.
Beim Dubai Masters waren nur 8 PDC-Leute. Da hat man, weil in welche Dartspieler gibt es in Dubai, so nach dem Motto. Ja. In Bahrain gibt es auch nicht so viele. Also ich glaube, das wird eher ein asiatisches Ding dann werden.
Aber auch.
Ja. Ja, aber Asien ist natürlich der Kontinent, der nach Europa, glaube ich, am meisten vertreten ist mit den Leuten von der Asian Championship. Und Japaner ist dann mit Yamamoto ist noch einer und Toro Suzuki ist noch ein weiterer Japaner dabei. Also da haben wir durchaus einiges, was vertreten sein wird. Nordamerika natürlich auch. Danny Bergisch, der vor 2 Jahren einen guten Run gehabt hat, dann ja tatsächlich auch Profi geworden ist. Und Matt Campbell, auch ein Profi aus Kanada. Jeff Smith, ein Profi aus Kanada. Also das ist ein Bereich, wo es schon Profis gibt, ne? Wo man einfach merkt, so langsam kommen wird Nordamerika auch immer stärker. Raymond Smith, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der Australier, der sich letztes Jahr über die Quali zur WM gespielt hat und dem nur ein Satz zum Viertelfinale gefehlt hat und wo ich auch glaube, dass der dieses Jahr wieder eine gute Rolle spielen kann. Also das sind die bunten Vögel, Fragezeichen. und da müssen wir vielleicht noch einmal kurz über Steve Beaton reden, weil der 58 Jahre alt ist, der älteste Teilnehmer dieses Jahr sein wird und seine 32. WM nacheinander spielt. Das ist so krass, großartig. Und es sah zwischendurch überhaupt nicht danach aus. Und dann hat er aber einen tollen Run nochmal gehabt, hat im allerletzten Pro-Tour-Turnier des Jahres auch nochmal das Finale erreicht, um das nochmal alles zu zementieren. Und das ist ein Phänomen für mich, ja.
Ja, also bei Steve Beaton, um da noch ein paar Worte zu sagen, finde ich es generell unfassbar, mit was für einer Konstanz über diese Jahrzehnte er das auch durchzieht. Ich meine, er hat ja auch lange Zeit sich in den Top 32 halten können und ist weit davon entfernt noch, auch tatsächlich die Tuka zu verlieren, gerade jetzt mit der Weltmeisterschaft zusammen. Und was ich an ihm so schätze, ist diese Lockerheit. Ich glaube, irgendwann im Interview hat er auch mal gesagt, ja, keine Ahnung, wenn ich halt bei dem Turnier rausfliege, dann spiele ich halt zu Hause weiter. Also der ist in der Hinsicht, glaube ich, so locker, dass er auch echt noch Bock hat, ein paar Jährchen zu spielen, solange es eben nicht irgendwo zwackt und zwickt. Und deswegen auch immer, gerade auch natürlich einer der schönsten Wurfstile vielleicht, weil er einfach so soft aussieht, so flüssig und genau.
Ja, dann danke euch für die Namensammlung. Ich denke, jetzt haben wir zumindest über einen Großteil der agierenden Spieler einmal gesprochen. Das ist ja ein bisschen ein anderes Format, als wir das letztes Jahr in unserer Vorschau hatten, wo wir dann jede Partie einzeln durchgegangen sind. Was die Podcastlänge angeht, sind wir, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau gelandet. Also danke euch dafür. Von Benny brauche ich auf jeden Fall noch einen WM-Tipp, wenn sich Kevin jetzt nicht umentschieden hat und während der letzten Stunde vielleicht von Michael Smith wieder abgerückt ist.
Nee, ich werde jetzt nicht auf Paolo Nibreda tippen oder sowas. es wird Michael Smith. Ich weiß aber noch nicht, gegen wen er im Finale spielt.
Alles Benny? Klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Michael van Gerven machen wird. Da bin ich langweilig jetzt vielleicht, aber ich glaube einfach, dass die Form zum richtigen Zeitpunkt wieder da ist und diese vermeintliche Schwächephase, die übrigens auch wieder eine Resultatenkrise war, dass die überstanden ist und der wird auf jeden Fall den Rückenwind aus dem Matchplay, dem Grand Prix der Premier League und dem Championship Finals mitnehmen.
Ja, genau. Bei mir ist es, ja.
Ich wollte gerade nur sagen, gegen wen du Van Gerven am ehesten stolpern siehst. Also, weil ich hab bei mir, bei uns drüben im Podcast gesagt, dass ich das sehr interessant finde, weil ich glaube nicht, dass ihn Van Duyvenbode zum Stolpern bringen würde, aber ich glaube, wenn es Ross Smith wäre, der sich gegen Van Duyvenbode durchsetzt, dass Ross Smith der Erste sein könnte, der Van Gerven zum Stolpern bringen würde im Achtelfinale.
Ja, wobei ich da auch sehr interessant bin zwischen Dirk Van Duyvenbode und Ross Smith. Also klar, Smith hat die European Championship gewonnen, aber läuft bei mir trotz eines Major-Titels immer noch so ein bisschen zumindest unter ferner Liefen. Aber wäre die erste Hürde auf jeden Fall im Achtelfinale. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Menzo Suljovic, insofern er sich überhaupt durchsetzt gegen Mike De Decker. Ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Mike De Decker in diese zweite Runde einzieht und eine gute Chance hat, beziehungsweise höchstwahrscheinlich Suljovic rausnehmen wird. Aber ja, Ross Smith oder tatsächlich Dirk Van Duyvenbode könnte die erste Hürde sein. Alles danach ist tatsächlich dann halt die Distanz, wo gerade die Außenseiter, glaube ich, gegen einen Michael van Gerven dann doch oft den kürzeren ziehen.
Ja. Ich finde es schön, dass der Name, der jetzt bei mir natürlich gleich fällt, jetzt gerade auch noch angesprochen wurde, weil da die ganze Folge noch nicht gefallen ist. Letztes Jahr war mein Favorit natürlich Johnny Clayton und dieses Jahr muss ich natürlich mit Dirk Van Duyvenbode gehen und da hat Benny natürlich eben den Weg schon vorgezeichnet, wenn ich mich das ganze Jahr über diesen Namen freue, dann muss ich ihm natürlich bei der WM ganz besonders die Daumen drücken. Natürlich, zu sehen bekommt ihr das Ganze in Live-TV-Bildern in Deutschland bei Sport1 und bei DAZN und Kevin darf gerne einen Abschluss machen und sagen, was er dazu beiträgt und wo man von ihm lesen kann, was er vor Ort machen wird und ja gerade bei den ersten Runden, wo du dann in London dabei sein wirst, ja gerade vielleicht das ein oder andere Wort auch über die Exoten verlieren wirst.
Ja, also natürlich fliege ich auf jeden Fall grundsätzlich mit einem Kollegen von daten.de dahin, mit Patrick Exner in der gewohnten Besetzung und wie gesagt, zum ersten Mal seit 3 Jahren sind wir wieder vor Ort, was natürlich einfach toll ist, einfach generell das zu spüren, die Atmosphäre, das alles mitzunehmen. Wir werden auf daten.de Interviews führen und mit Sicherheit das ein oder andere behind the scenes irgendwie mal ein bisschen zu zeigen, wie läuft das im Alley-Pally. Das Foto mit den Bierpreisen kommt auch immer ganz gut an, so nach dem Motto. Also daten.de ist der Hauptfokus, aber natürlich refinanziere ich mir das Ganze dann halt auch nochmal über ein paar andere Wege. Also man wird mich diese Woche auch schon bei 1 Live zu hören bekommen in NRW, bei WDR 5. Es wird am kommenden Sonntag von mir etwas eben zu dieser Fallon-Sherrock-Thematik beim Deutschlandfunk geben. Das sind so die Sachen, die bislang schon feststehen und da kann während der WM immer noch mal was dazukommen. Also es gibt, mit dem RBB stehe ich auch in Kontakt und bei der Sportschau, sportschau.de, habe ich quasi nach Weihnachten immer so ein bisschen Bereitschaft, wenn da was aufploppt. Sogar der ORF ist ein Bereich Österreich, wo ich zumindest den ein oder anderen O-Ton von österreichischen Spielern immer auch zuliefere. Und es wird mir, glaube ich, vor Ort nicht langweilig. Das sind so die Dinge, die ich jetzt schon nennen kann. Und auch wenn man dann wieder zu Hause ist, wird man dann natürlich nicht aufhören. Also da werde ich dann auch noch für daten.de das ein oder andere schreiben. Vor Ort werden es eher die Interviews sein. Wir haben uns dieses Jahr aber auch vorgenommen, ein bisschen mehr auf uns und auf unsere Kondition und unsere Substanz zu achten, weil man muss sich das schon mal, ne? Es wird viele Tage geben, wo du, wenn du alles mitnehmen willst, halt mittags um 12 hinkommst und abends um 12 rausgehst. Und da haben wir dann in den vergangenen Jahren schon auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr anstrengend ist, dass ich mich dann auch am letzten Abend erwischt habe, wie ich dann bei ein, zwei Spielen eher auf dem Zaun gelehnt habe und nicht geschlafen habe, natürlich nicht, aber schon gemerkt habe, puh, also ich habe nichts dagegen, morgen nach Hause zu fliegen, so nach dem Motto. Und da wollen wir schon auch die ein oder andere Nachmittagssession uns aussuchen, wo wir sagen, Mensch, da kann man doch mal was anderes machen oder nicht direkt zum ersten Spiel dahin gehen. Das sind so die Dinge, wo man aus den vergangenen Jahren lernen kann. zum Abschluss vielleicht noch für mich, ist es ein kleines Jubiläum. Für mich wird es die 5. Weltmeisterschaft sein, bei der ich vor Ort bin. Und ja, einfach die Atmosphäre habe ich angesprochen, aber auch, wenn man da im Presseraum ist, den TV-Experten ist es völlig wurscht, dass sie TV-Experten sind. Das würdest du in Deutschland nicht erleben, dass die dann bei dir mit im Presseraum sitzen. Das gibt es aber halt einfach in London. Da sitzt dann ein Wayne Mardell, ein John Part, all diese Leute aus dem englischen Fernsehen und man kommt ins Gespräch und das ist total schön. Das ist schon eine gewisse Gemeinschaft, die sich da bilden kann und darauf freue ich mich auch.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, unser Kollege Tom Kirsten ist für DAZN auch vor Ort, oder?
Der ist durchaus am Anfang, oder ich weiß gar nicht, ist er vor Weihnachten? Also er wird auf jeden Fall vor Weihnachten auch da sein. Jana Woznica wird für Sport 1 auch vor Weihnachten schon da sein, soweit ich das weiß. Ich glaube, ich dachte, sie kommt alleine vor Weihnachten und dann ist Max nach Weihnachten mit dabei. Also der Kollege Lutz Wöckener von der Welt wird nach dem Ende der falschen WM wird er noch ein paar Tage auch in London sein, das weiß ich. Also man begegnet auch immer wieder deutschen Journalisten, die dann mehr oder weniger Bescheid wissen und versucht dann natürlich auch zu helfen, wo man kann. Also ohne jetzt. Gerade das gibt, es gibt Bereiche, Medien, ohne da jetzt, man muss ja hier niemanden auf die Gossip-List setzen oder so, aber es gibt natürlich Medien, die dann da jemanden hinschicken und die Person weiß dann nicht so viel über den Dartsport und bevor dann irgendwie etwas gefragt wird, wie ist ihr dicker Bauch irgendwie ein Vorteil bei diesem Sport oder sowas, versucht man halt vorher nochmal das Gespräch zu suchen und irgendwie den Leuten entweder die Faszination des Sports näher zu bringen oder man wird halt gefragt, weil gehört wird, dass wir Deutsch sprechen und wir halt dann, man dann schnell merkt, dass wir relativ tief drin sind in der Materie. Aber das ist schon interessant natürlich, dass dann, also ich glaube, bei Gabriel Clemens kommt dann extra, wenn der spielt, war das zumindest in den letzten Jahren so, kommt dann jemand von einer lokalen Zeitung, der dann extra dafür nach London fliegt und ist dann halt lustig, wenn der bei der Pressekonferenz versucht, mit Gabriel Clemens darüber zu reden, wie enttäuscht bist du über deine Niederlage und Clemens halt einfach sagt, ich bin nicht enttäuscht. Und du merkst halt, der Reporter braucht was für seine Story, aber es geht halt nicht, weil mit Gabriel Clemens, da braucht es schon eine heftige Niederlage, um dem mal irgendwie ganz große Enttäuschung oder Emotionen zu entlocken. Und das sind auch so die kleinen Geschichten, die du bei dieser WM dann erlebst. Verzweifelte Journalisten, die nach einer Story suchen, aber sie halt von Gabriel Clemens nicht bekommen.
Also falls das zufälligerweise Walter Koster von der Saarbrücker Zeitung, der nicht zuletzt durch Formel-1-Pressekonferenzen legendär geworden ist, sein sollte, dann gibst du nochmal Bescheid. Aber ich glaube, der gute Herr ist schon im Ruhestand. Aber darüber können wir dann noch.
Es ist die Zeitung. Es ist genau die Zeitung. Aber ich weiß, mir ist der Name nicht im Kopf. Und wie gesagt, das wäre jetzt, glaube ich, auch unfair, wenn man den hier nennen würde. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Die PK nach einer Niederlage von Clemens und ja, er bohrte da minutenlang, ja, wie fühlst du dich denn jetzt und wie enttäuscht bist du denn jetzt und wie weh tut das denn jetzt und Gaga war halt völlig entspannt.
Ja. Guter alte Gefühlsjournalismus.
Ja, ja. Das ist auch immer die Engländer, die immer die PK anfangen dürfen. Online Darts, der Kollege Phil Bars, der wandelt auch sehr im Sensationsjournalismus und die erste Frage, es ist immer Martin, Manny, congratulations. How do you feeling? Ja, es geht immer sehr in diese Richtung und da musst du dir halt einen anderen Einstieg überlegen. Ich habe das mal bei Steve Beaton hingekriegt, indem ich seine 3 High Finishes aufgezählt habe und gesagt habe, das ist keine komische Telefonnummer, sondern das sind die 3 High Finishes, die du rausgenommen hast. Und welches war dann das Wichtigste? Da muss man dann schon auch kreativ werden, vor allem wenn man das auf Englisch macht, weil man will ja nicht dieselbe Frage, die der Kollege gestellt hat, nochmal stellen. Das sind so die Fallstricke, über die auch ich fallen kann dort, ja.
Ja, dann vielen Dank zum einen für diese besonderen Einblicke und generell, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast. Wir nehmen am Montagmorgen auf, also ein paar Tage vor WM-Start, dass du hier uns so fleißig noch Bericht erstattet hast und im Vorfeld mit uns zusammen und natürlich mit meinem Experten, der sich heute wieder auch von seiner besten Seite gezeigt hat, Benni.
Natürlich.
Dass ihr zusammen ein Darts-WM ja, Vorschau, die sich, glaube ich, wirklich sehen lassen kann, dargeboten habt. Und du darfst gerne noch sagen, auf welchen Social-Media-Accounts man dich findet. Und dann bleibt uns nur ein herzliches Danke übrig.
Also mich gibt es auf Facebook unter meinem normalen Namen und auf meinen Twitter-Namen bin ich natürlich ganz stolz. Den habe ich geändert vor einem halben Jahr. @dartbart. Ne, das ist halt, das ist eigentlich etwas, was lange schon überfällig war. Aber dann habe ich lange noch gezögert und habe dann aber gesagt, hey, das braucht's mal. Und das, so kann man sich natürlich auch gut verkaufen. Facebook gibt es mich und ja. Twitter unter Dartbart.
Was lange währt, wird endlich gut. Danke dir, ja. Benny. Und dann, ja, erwartet uns sicher noch die ein oder andere Sonderfolge während dieser Weltmeisterschaft. Da müssen Benny und ich dann gucken, weil wir parallel noch bei der Vier-Schanzen-Tournee sind, wie wir das logistisch für alles hinkriegen. Aber wenn nicht, kriegen wir das vielleicht mit YouTube-Livestreams oder mit Twitter Spaces oder so hin. Vielleicht ja, mit einem oder anderen von euch gerne auch zusammen. Also wie gesagt, nochmal die Tippspielempfehlung. Ja, bei uns dabei zu treten, mit onthepitch_pod bei allen möglichen Plattformen seid ihr da dabei. Und dann, ja, eine schöne Darts-Weltmeisterschaft wünsche ich euch.
Ja, wünsche ich auch. Ja, viel Spaß. Genau.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.